Höret, höret, ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Freiherr Nico von Degenhardt.
Ich bin Flagge Land, Dennis.
Ich bin Paul.
Ich und bin die Schwester. Jeremy. Du hast auch noch was gesagt. Ich dachte, du warst schon.
Ja.
Sehr gut.
Willkommen zu unserer Special-Jahresabschlussfolge, zumindest für den Altdorfer Herold, in der wir uns heute ein bisschen aus unserer normalen Themenstruktur rausgenommen haben, uns einem Thema widmen, das im Endeffekt so alt ist wie Warhammer selber. Wie schmeckt Resin eigentlich?
Da müssen wir Fummelfinger mal fragen.
Ja, so alt ist das Thema, glaube ich, gar nicht. Das ist in den letzten 3 Jahren auf jeden Fall sehr aktuell geworden.
Ja, ja. Ich weiß es tatsächlich auch. Ne? Zu meinem Leidwesen weiß ich, wie Resin schmeckt. Ah.
Mit Maggi schmeckt es besser.
Ich habe gestern noch was gedruckt, ohne Scheiß. Und dann hatte ich noch irgendwie so, ich hatte Handschuhe gesucht. Und dann so, da sind ja welche. Angezogen, Krempel gemacht so, ausgezogen. Dann habe ich so, scheiße, den habe ich schon mal benutzt. Und dann auf links angezogen. Und dann habe ich mir schnell die Hände mit Desinfektionsmittel sauber gemacht. Und das hat einfach eine Stunde lang gebrannt, da wo es Resin hatte. War richtig gut. Einfach angefangen, die Hand aufzulösen.
Wie lange hast du die denn getragen an der Hand, dass das schon wehgetan hat?
Am besten dabei noch tätowiert.
Fünf Minuten oder sowas. Vielleicht 10. Ja, oh, genau. Gott. Ich bin direkt bei mir am Arbeitsplatz, habe ich einen Drucker, 3D-Drucker stehen.
Wahrscheinlich durch meine grazilen Bauarbeiterhände merke ich einfach nichts mehr.
Ja. Tätowieren kriegt man ja eh Krebs von, ne? Da habe ich mir gedacht, kann man auch direkt noch einen Drucker hier hinstellen. 2.
Ja, natürlich, ne? Du sagst zum Kunden, hier halt mal gerade. Ist noch nicht ganz trocken.
Sehr gut. Ich sehe gerade, Jeremy trinkt auch ein Bier. Prost. Machen wir heute nämlich ein Video. Das ist für uns Bin-Jungs ja total neu.
Da wären wir nämlich beim Thema. Wir haben uns ein paar Leute dazu geholt, die wir entfernt kennen und die Ahnung von 40k haben. Denn heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie eigentlich die Überschneidung von Warhammer Fantasy und Warhammer 40k so vor sich gegangen sind.
Wir können uns kurz fassen, ist nicht der Rede wert. Das war's.
Frohe Weihnachten.
Frohen Rutsch. Wir hören uns im nächsten Jahr.
Happy Ostern und so eine Scheiße. Wunderbar. Wenn wir das jetzt soweit haben schon mal, dass wir hier so super ins Thema eingeleitet wurden von dir, Jeremias, wollen wir vielleicht zum Hobby-Progress kommen. Was habt ihr denn so zu vermelden, würde ich mal sagen. Und da wir jetzt ja so aus beiden Ecken hier vertreten sind, würde ich sagen, allgemeiner Hobby-Progress? Ja, oder ja. Was haltet ihr davon?
Alles ist erlaubt.
Perfekt.
Ja.
Wer möchte anfangen?
Der Andy.
Standbild.
Ich hatte hier eben gerade leichte Probleme, sorry.
Zack, Schlaganfall.
Ja, schön, dass ich anfangen darf und danke für die Einladung erstmal. Ich habe heute jetzt eben, ich habe ein bisschen fetten Strahl gepisst, weil ich ja morgen gegen Victor spiele und ich habe ihn so ein bisschen gefrontet, dass er mit einem nicht fertigen White Scars Dreadnought kommen wollte und ich habe gedacht, das wird ja locker, dass ich mein Dreadnought diese Woche fertig kriege. So locker war das letztendlich jetzt doch nicht und deswegen habe ich jetzt eben nochmal schnell so Lichteffekte von der Helmkanzel, sag ich mal, in dem Contemptor Dreadnought mit der Airbrush gemacht und den Kopf eingeklebt und die Base noch schnell bemalt und jetzt muss ich heute Nacht nur noch so Blitze malen, ein bisschen Battle Damage, ein bisschen Trockenbürsten auf der Base, damit das Ding vernünftig aussieht. Aber da bin ich doch jetzt ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Schöne Grüße gehen raus an Victor.
Und damit du morgen nicht dumm dastehst, ne?
Mhm. Ja, weil es wird ja doppelt schwer, weil Victor ist ja schon der Sieger. Wegen Name und so, Victor.
Ah, oh Gott, Dennis. Ey.
Oh. Es ist aber auch so der Klassiker, ne? Du willst die Figur noch schnell fertig machen. Oh, da muss ich aber als erstes immer so Lichteffekte in den Helm reinmachen. Das ist genau das, was noch fehlt.
Es gibt nichts Besseres. Nee, die Woche
das war kann ja gar nicht lang dauern.
Es hat sich ja abends immer irgendwie alles zerschlagen, deswegen, ja. Aber ich glaube, ich bin gut davor. Mal gucken, ob ich morgen überhaupt komme.
Oh, geht's den Kindern noch nicht besser? Ja, nee, es liegt einfach an dem Dreadnought. Alles gut, die Kinder sind gesund.
Sowas.
Alles cool. Aber ansonsten.
Genau, sowas. Nice.
Also, ich bin gerade schwer dabei, meinen Contemptor Dreadnought für die Thousand Suns zu bemalen. Das geht auch ganz gut voran. Den habe ich heute Nee, gar nicht. Gestern habe ich den grundiert, heute habe ich den schon mal gehighlightet. Und nebenbei habe ich noch zwei Ritter zu Fuß zusammengeklebt für meine Bretonenarmee. Und die werden ja jetzt auch zeitnah grundiert und dann geht's weiter.
Sehr nicht gut. Schlecht. Bei mir gibt's insofern auch Horus Heresy Progress, und zwar meine guten Myrmidonen, an denen stecke ich noch oder halte ich mich noch fest. Das sind 9 Modelle aktuell, 3 Dreier-Teams, die hoffentlich dann, wenn sie fertig bemalt sind, ziemlich übel auf dem Schlachtfeld austeilen. Also die sind böse.
Hast du die eigentlich selbst gebaut?
Nee, das sind Forgeworld-Modelle.
Ah.
Ich hatte die, ich hatte ja...
Foto nicht ganz erkannt.
Nee, ich hatte damals die Legio Kybernetica ja schon im großen Stil, als Horus Heresy Volume 1 rauskam, mir geholt. Nur nie jemanden gefunden zum Spielen. Und dann hatte ich alles schon fertig gebaut und teilweise grundiert oder mit einem anderen Farbschema versehen. Und das wurde jetzt ja komplett überarbeitet. Und ja, und ich glaube, diese Myrmidonen, die entwickeln sich langsam zu meinen Lieblingsmodellen. Deswegen habe ich da ein paar nachgeordert. Ein paar ist gut.
Nice.
Also schmerzhaft für jeden Gegner, so viel habe ich nachgeordnet.
Ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Ich finde ja auch, es gibt wenig Modelle, die für Adeptus Mechanicus oder ne, hier das andere Äquivalent dazu, so viel Umbaupotenzial haben wie die Myrmidone. Ne? Ich finde die so geil, Alter.
Ach, ich jag schon. Also mehr wird umgebaut nachher von... werde ich auf jeden Fall bei 2, 3 oder bei 2 Archmagus-Modellen. Da habe ich tatsächlich mehr zu den Tausendfüßler von den Necrons geschossen oder geholt. Mhm. Und da setze ich tatsächlich einen Archmagus drauf, um so ein bisschen die Vibes von Dark Mechanicum mit einfließen zu lassen. Und parallel habe ich ja schon seit langem das alte Modell vom hier großen Brass Scorpion. Und den habe ich aber auch ziemlich easy bei eBay geschossen. Und den baue ich ja halt auch so. Und dann wird das alles sehr, sehr insektoid. Dann habt ihr auch noch diese Vulrax oder Vorax Battle-Automata, die haben auch so libellenartige Köpfe. Und das wird halt sehr insektoid. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das nachher mal fertig bemalt en masse auf der Platte steht. Das mega geil, ist so mein Plan.
Also ich habe so keinen Plan vom Mechanikum. Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass meine Augen so in 2 verschiedene Richtungen gucken, weil diese Wörter mir einfach überhaupt nichts sagen.
selbst Mechanikum-Spieler wissen es ja nicht, weil das ist ja 40k und die Begriffe, die ich gerade so rumgehauen habe, irgendwann anteilig jedenfalls, das sind ja alles 30k, also wirklich Legio Kybernetica und so.
Die ganz, ganz kurz noch, bevor ich jetzt, also ich falle dir kurz ins Wort, aber die Libellen-Heinis sind ja auch wirklich nicht Meta, die werden echt nicht viel gespielt, ne? Also selbst bei 30k sehe ich die kaum mal in der Armee.
Ja, aber die sind echt sexy, die Modelle. Und 6 Stück bringe ich von denen auf die Platte.
Oh, ich für meinen Teil habe die noch nie vorher gesehen, die sind mir überhaupt nicht geläufig gewesen. Ich dachte erst, das sind irgendwelche 3D-gedruckten Sachen oder irgendwas von One-Page-Rules. Mir waren die überhaupt kein Begriff, nicht vom Namen her, nicht von der Optik. Die sehen da so ein bisschen aus, es gab doch nochmal so eine, diese Original-Power Rangers. Also Power Rangers war ja dann die amerikanische Version, aber davor gab es ja das Original aus Japan. Und da gab es auch so Roboter, die so aussahen wie diese komischen Heuschrecken.
Vom Kopf her voll, ja.
Jetzt bin ich noch verwirrter als vorher.
Tja, hier ist der richtige Nerd-Shit am Start, Junge. Ich habe jetzt 5 Gundams bemalt. Nee, habe ich nicht. Aber ich überlege. Ich habe einen bei mir in der Dingens stehen. Habe ich mal Bock drauf.
Ja, aber nur, wenn er eine Schulmädchenuniform trägt und in einem Panzer fährt.
Ich wollte einfach Schulmädchen in einem deutschen Zweiten Weltkriegspanzer jetzt als nächstes machen. Ich habe gehört, das ist der neue Scheiß. Ja, das Coole ist aber, niemand weiß es, weil der Panzer ist zu.
Uwu!
Aber dann kann ich so, guck mal hier, der hier, da, weiß, was da drin ist.
Das ist mein BDM-Panzer.
Ja. So, ich tue BDSM-Panzer.
Uwu!
BDSM, ASMR, ist mir alles egal, Hauptsache Panzer.
Ara.
Hobby-Progress. Ich bin mit meinen 500 Punkten Heresy durch, erstmal. und habe ja schon den Panzer da auch ja soweit. Und jetzt bin ich gerade aber noch dabei, weil ich die schon mal fertig haben wollte, bin ich jetzt gerade dabei, noch so ein bisschen hier und danach zu bessern. Ne? Ich habe jetzt an meinem General noch die E-Faust ausgewechselt und mache jetzt hier und da noch ein paar Vexilla und sowas rüstig nach, dass das halt alles schon mal so durchgefriemelt ist. Und ja, im Prinzip war es das gerade. Ich mache in erster Linie Horus Heresy Iron Warriors. Mhm. Und nächste Woche, ich wollte ja eigentlich, hatte gehofft, dass ich diese Woche mit den Rapiers noch anfangen kann, aber da familiär ein bisschen was dazwischen gekommen ist, werde ich das wahrscheinlich erst nächste Woche schaffen.
Ja, und bevor Paul jetzt weitermacht, schalten wir noch 2 bis 3 Werbespots und dann geht's weiter mit dem Hobby Progress.
Ja. Green Stuff World. Da, 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 da. Hast du ein Patent und willst es behalten? Schick mich zu Green Stuff World.
Und damit willkommen zurück. Mein Hobby Progress sah sehr gemischt aus in letzter Zeit. Gar kein Fantasy. Ich habe Sola Auxilia ein bisschen angefangen zu basteln für Heresy. Mhm. So einen normalen Last-Rifle-Trupp und ein Storm-Section-Trupp mit Rotor-Cannons. Die musste man umbauen, weil es für die keine Rotor-Cannons gibt. Und dann habe ich noch einen Medusa-Panzer gebaut. Und jetzt übe ich mich so ein bisschen an einem Farbschema. Ich weiß noch nicht, was genau. Ja, und ich habe
Du hast schon sehr gute Sachen gewählt, ne, finde ich.
Also danke, beide geil. Danke.
Hast du die gedruckt oder offizielle Modelle?
Über sowas reden wir hier noch nicht. Nee, das sind ganz normale offizielle Modelle. Die gibt's ja jetzt alle aus Plastik.
Nee, aber keine Ahnung.
Offiziell aus dem Drucker.
Ich habe mittlerweile so viele verschiedene Sola Auxilia-Einheiten sozusagen gesehen, STLs davon. Das scheint immer noch ein Ding zu sein, dass die gerne auch gedruckt werden, selbst wenn es hier aus Plastik gibt.
Nö, ich hatte die normalen. Und ich habe jetzt ein neues Handy mit einer besseren Kamera und jetzt habe ich mir irgendwie vorgenommen, mal alte Bilder neu zu fotografieren, also nochmal alle Bud-Up-Kill-Teams vernünftig abzufotografieren und so, weil manche sind auch gar nicht im Internet gelandet irgendwie. Das ist jetzt so mein Vorhaben für die nächste Woche oder so.
Genau. Das ist auch wirklich mega stark, das habe ich gerade bei meinen alten Nightlords festgestellt, da ich da einfach, ist zwar nicht schön bemalt, weil das eine Armee ist, die ich vor viel, viel langer Zeit angefangen habe, aber super geil, wenn man einfach mal zurückblicken kann und auch mal Fotos von seinen Modellen hat, also ich finde das super wichtig, das alles zu archivieren. Die werden ja auch in der Regel nicht besser, umso älter sie werden.
Ja.
Aber die Gefühle dabei, wenn man so dieses Nostalgie-Ding ist. Ach, guck mal hier.
Ja, nee, ich meine, wenn man die jetzt später fotografiert, wenn ich jetzt Nightlord-Modelle fotografieren würde, die ich vor 15 Jahren angemalt habe, die sind ja schon gut abgegrabbelt, Staub, all das, 30 Mal bespielt, das meine ich damit. Ist immer geiler, die direkt zu fotografieren und dann irgendwie zu konservieren, archivieren.
Ist so.
Das stimmt. Hast du vor, für deine Sola Auxilia auch so, ich weiß nicht, wie die heißen, diese E-Axt-Sektion da zu bauen? Die fand ich immer geil, aber sehe ich irgendwie selten.
Ja, tatsächlich. Das ist auch die Storm-Section. Storm-Section kannst du mit 4 verschiedenen Sachen ausrüsten. E-Äxte, Volkite, Rotor-Cannons und Flamern. Und ich will auch einen Trupp mit Äxten machen, aber nur für den Style, weil die tatsächlich einfach nicht gut sind. Also was heißt nicht gut? Schade. Also sie sind gute Nahkämpfer, aber Space Marines sind halt einfach immer besser im Nahkampf. Deswegen lohnt sich das einfach nicht so doll.
Wie groß sind die Trupps?
Ja, wollte ich auch gerade fragen, wie groß sind denn die Trupps?
10 bis 20.
Ja, 20 E-Äxte.
20 ist schon bärtig. So.
Ja, aber
ja.
Treffen auf 6.
Nee, wahrscheinlich auf 4, oder?
Ich weiß es gar nicht so genau.
Dreier Kampfgeschick.
Also, was man so im Internet so liest, lohnt sich das nicht so.
Also so baust du deine Listen zusammen tatsächlich?
Naja, ich baue jetzt nicht nach Meter oder so, aber ich gucke einfach schon so, wenn da steht, eine Einheit macht einfach gar keinen Sinn und Spaß zu spielen, wenn die einfach sofort stirbt oder so, dann weiß ich nicht so, weißt du?
Spielst du sie als Allied Detachment für deine Sons of Horus, ne?
Ich habe mir jetzt so viele geholt, dass ich eine eigene Armee damit bauen kann.
Ah, cool. Nice.
Ich werde die spielen mit den Talax und Castellax Automata. Die haben ja so eine Doktrine, dass die als Elite nehmen können. Mhm. Und ich habe jetzt 4 Castellax und 12 Talax hier. Die kommen dann da noch mit rein. Ein paar Panzer.
Braucht man dann so einen Magus dazu noch? Oder einen Previan oder sowas?
Nee, dein Haku kriegt einfach diese Fähigkeit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Diesen komischen Cortex-Kram um die...
Cortex-Controller.
Ja. Und das ist sozusagen auch die einzige Möglichkeit, wie man 3 Fraktionen in einer Armee spielen kann. Wenn du da jetzt noch Space Marines anschließt als Ally, dann hast du Mechanicum, Solar Auxilia und Space Marines. Und das geht sonst nicht. Zum Beispiel.
Nice. Könntest als Lord of War noch einen Titanen mitnehmen, dann hast du 4 Fraktionen.
Oh, pompös.
Mind blown.
Ja, sehr schön, Paul. Das finde ich ja sehr interessant. Finde ich sehr gut, dass du so viel für Heresy machst. Aber wir sehen dich ja leider dieses Jahr nicht mehr beim Hobbyabend. Hat mir ein Vögelchen gezwitschert.
Das ist wahr.
Ja. Und wen wir genauso wenig sehen werden, ist Jeremy. Was hast du denn so Hobby-Progress-mäßig getrieben?
Wieso? Vielleicht komme ich ja jetzt ständig vorbei. Ja, wer weiß das schon.
Du bist immer herzlich willkommen und hast immer bei mir einen Platz in der Besucherritze.
Sehr gut. Dann werde ich mir das nochmal überlegen, tatsächlich. Nee, bei mir, ja, viel zu tun. Das heißt, fantasymäßig bin ich, also bis der Podcast rauskommt, habe ich mit viel Glück Grundfarben auf meine Clanratten drauf gemacht. Ich versuche ja gerade 40 Clanratten wegzumalen auf einmal. Da wird sich aber noch zeigen, ob das funktioniert. Ich habe mir jetzt für nächstes Jahr tatsächlich mal vorgenommen, mir immer so pro Monat für eine Fraktion dann immer Zeit zu nehmen und das dann immer im Wechsel zu machen. Aber mal gucken, ob das funktioniert. Sonst habe ich halt auch 30k Progress. Also ich bin aber noch bei meinem November Progress im Endeffekt. Noch ein Tactical Squad, da habe ich jetzt die Basefarben drauf. Und ich habe mir 3 Skyhunter geholt von GW, die gerade noch zu 80% zusammengebaut sind. Und ich habe mir Proxys gedruckt für Headhunters von der Alpha Legion.
Geil.
Da muss ich aber mal gucken, weil ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen groß geworden. Weil ich habe die auf 105% gedruckt. Und dann habe ich die Beine mal nebeneinander gestellt und ich habe das Gefühl, der Typ, der die Datei zur Verfügung gestellt hat, hat die schon vorher eskaliert und ist nicht hingeschrieben.
Ja.
Und ich habe meinen Drucker repariert. Der hat jetzt einen Monat lang gar nicht funktioniert und dank Andy, der hat mir einen Tipp gegeben, mit dem Bottom Exposure die mal hochzudrehen. Weil bei mir immer alles an der Folie kleben geblieben ist und ich habe jetzt mal die Folie gewechselt, habe alles neu gelevelt, habe die Exposure Time hochgedreht und jetzt lief es wieder. Jetzt kam wieder ein Druck komplett fehlerlos
raus. Mega nice. Ja, ich hatte tatsächlich ähnliches Problem. Ich habe jetzt mein Resin gewechselt, weil ich gerade beim Händler meines Vertrauens gerade extrem günstig Resin gekauft habe, aber es gab nur das Graue. Und mit dem Grauen hatte ich immer so ein bisschen Probleme. Ich bin deswegen immer mit diesem halbtransparent Roten gefahren. Und jetzt habe ich auch an den Einstellungen ein bisschen rumgefeilt. Und jetzt kommt auch das Graue richtig schön knackig da raus. Also.
Cool.
Ich hatte von Anfang an das Graue, aber dieses 8K, keine Ahnung, ob das jetzt einen Unterschied macht oder ob das einfach so ein Bauernfänger ist. Aber damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Weil diese Transparenten, da weiß ich nicht, da habe ich dann immer Probleme, wenn die Drucke frisch raus sind, zu sehen, ob die komplett funktioniert haben, weil man die Details nicht
so gut kann. Ja, irgendwann kannst du dich halt auf dein Setup verlassen sozusagen und dann sind die schon gut. Aber jetzt bin ich auf das Graue, ich benutze dieses ABS-Resin, weil das so ein bisschen flexibel bleibt. Und da haben sie jetzt zwar von Elegoo dieses ABS 3.0 rausgebracht und ich mega geil. Ich bin richtig knackig geworden. Habe jetzt gerade von Bolter Jugend drauf und runter Sachen gedruckt. Richtig, richtig nice.
Ja. Übrigens, dass die Alpha Legion Headhunter ein Tickchen größer sind, wäre sogar lore-konform, weil Alpha Legionäre sind ja im Schnitt ein bisschen größer als normale Astartes. Dafür sind Alpharius Omegon ein bisschen kleiner als die meisten anderen Primarchen und darum können die besser in ihrer Legion untertauchen. Von daher, go for it. Gern geschehen.
Gute Sache.
Ja, klar, macht Sinn. Alpha-Legionäre sind größer, aber das Problem ist ja, die Headhunter sind größer als meine anderen Alpha-Legionäre. Deswegen wäre das dann halt.
Ja, passt mal auf, bis ich meine Contactor-Terminatoren fertig habe. Die sind nämlich kleiner als alle anderen. Haha!
Dann kannst du mit meiner Death Guard spielen. Meine Death Guard ist ja komplett oldschool.
Ja, Mann, voll geil. Die kleinen Untersetzten. Süß.
Forge World Resin, altes.
Ja, ja, ich hatte die Contactor, hatte ich mir geholt, als sie rausgekommen sind für Nightlords, und habe ich bis jetzt OVP liegen und irgendwann werde ich die mal integrieren. Ja, und ich habe immer so ein bisschen Skrupel, so teure Bausätze zu zersägen wegen True Scale, deswegen werde ich die, glaube ich, so bauen, wie sie sind.
Sind die denn so groß wie Primaris Marines oder sind die noch größer oder
kleiner? Mehr so alte Terminator-Größe von Forge World.
Ah.
Ja, das war kurz, bevor sie angefangen haben, ein bisschen abzuscalen. Das ist super schade. Mega geile Modelle, aber halt doch relativ lütt. Aber ja, naja, so ist es. Aber wir wollen heute nicht nur über Warhammer Fantasy reden, richtig? Ihr lieben Hosts von Altdorfer Herold, die uns hier so netterweise eingeladen haben.
Sehr richtig. Es gibt ja Überschneidungen zwischen Warhammer 40k und Warhammer Fantasy. Zumindest gab es die mal. Und ich glaube, da kann Andy uns für den Anfang am meisten zu erzählen, weil er hat ja die Realm of Chaos Bücher gelesen.
Ja, und Liber Chaotica habe ich mir auch noch reingezogen jetzt. Also ich habe wirklich viel mir einverleibt gerade und habe so geguckt, wo sind überall die Parallelen, dank Lexikanum. Also Lexikanum ist da wirklich das Mittel zur Wahl, finde ich, weil das von diesen ganzen Wikis mit die übersichtlichste Seite ist. Die ist zwar auch so ein bisschen altbacken vom Design her, aber ich finde, da kriege ich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die wenigste Werbung um die Ohren geballert, weil ich hasse Formate, wo ich viel Werbung um die Ohren geballert bekomme. Besonders wenn es losgeht, finde ich es total anstrengend, wenn es mehrere Werbespots gibt, das finde ich richtig, richtig nervig. Auf jeden Fall habe ich mich da auf Lexikanum verständigt, um da so durchzugehen, und da hast du ja immer so diese Quellenangaben, und da wird halt mega viel auf Realm of Chaos verwiesen und halt auf Liber Chaotica. Und da habe ich mich so ein bisschen durchgearbeitet tatsächlich, und es gibt immer wieder Überschneidungen, das haben wir, glaube ich, bei Beim Imperator Nichts Neues schon mehrfach irgendwie drin gehabt, dass, sag ich mal, in den Anfängen von Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy gab es da ja schon ein bisschen, aber als Warhammer 40.000 so gestartet war mit den Realm of Chaos Büchern, war das Ganze so ein bisschen verknüpft gedacht. Also du hast immer wieder Parallelen, das siehst du heute noch an der Chaos Demons Range, das sind immer noch die gleichen Modelle. Der Warp ist im Prinzip bei beiden Universen ungefähr das gleiche. Die Chaosgötter sind die gleichen, klar, das wissen wir irgendwie alle. Aber ich sag mal, als noch dieser fließende Übergang aus RPG und richtigen Wargaming Tabletop bestand, da hattest du auch noch wirklich viele Parallelen zwischen Warhammer Fantasy und Warhammer 40.000 und tatsächlich direkt genannte Überschneidungen. Und da wollen wir uns heute, glaube ich, so ein bisschen mit beschäftigen. Und ja, den Anfang macht unser lieber Paul, richtig?
Ja, das ist korrekt. Danke, Andy. Ich fange mit unserer ersten Theorie sozusagen an. Und zwar, dass die Welt von Warhammer Fantasy, der Planet, lediglich ein Planet im Warhammer 40.000 Universum ist. Die meisten Theorien dazu sagen, das wäre ein Planet, der vom Warp abgetrennt ist vom Rest des Universums, wodurch er halt nie entdeckt wurde und deswegen halt da ja immer noch Mittelalter in Anführungszeichen herrscht, und es da sozusagen gar keinen Kontakt zur Außenwelt gibt, und der einzige Kontakt ist halt im Prinzip der Warp. Ne, wie Andy schon gesagt hat, es gibt dieselben Chaosgötter, es gibt dieselben Dämonen, während halt der Warp in erster Linie halt so Psy-Chaos-Kram bei 40k macht, ist der Warp ja für Magie zuständig bei Warhammer Fantasy, was dann vielleicht auch einfach nur ein anderes Wort für Psy sein mag.
Ja, wollte gerade sagen, also das ist ja auch immer Interpretationssache, ne? Also wenn du aus so einem, sag ich mal, gesellschaftlich, kulturellen, weniger fortgeschrittenen oder weniger technologisierten Universum oder von so einer Welt stammst, dann siehst du das Ganze ja vielleicht einfach ein bisschen anders. Da komme ich nachher auch ein paar Mal drauf zu sprechen. Und mit dieser Welt im 40k-Universum, das ist ganz witzig, weil ich werde nachher so ein paar oder beziehungsweise speziell ein Chaos-Character in Warhammer Fantasy thematisieren oder zwei. Und da wird in einem späteren, einmal zum Realm of Chaos 2 Buch, das hat halt einen großen 40k-Part, der aber nahtlos vom Fantasy-Part übergeht. Und da werden dann auch so ein paar Charakter von Warhammer Fantasy genannt. Und dann wird halt nur gesagt, ja, die kommen ja vom gleichen Planeten. Also da ist so eine direkte Anspielung da drauf.
Ja, genau. Es gibt immer, also gab öfters so Anspielungen. Aber also es gibt auch Leute, die meinen, dass der Planet einfach viel früher als 40k wäre. im 40K-Universum. Dazu irgendwelche richtigen Anhaltspunkte habe ich aber überhaupt nichts gefunden.
Ja, eher ganz im Gegenteil, ne? Also es gibt ja direkte Anspielungen, zumindest im ursprünglichen Lore von Warhammer Fantasy, dass das 40K-Universum koexistiert.
Genau. Das werden wir auch noch sehen bei der Geschichte zu Sigma, die uns Nico noch erzählen wird. Also ich glaube, ich stelle es mir so vor, dass es ein Planet in 40K ist, weil ich es schön finde, den Gedanken. Und was GW draus macht, das ist ja immer so ein bisschen nebensächlich.
Es gibt ja auch, also ich weiß aber da tatsächlich nicht, ob es eine offizielle Theorie ist oder ob es tatsächlich nur so ein Fan-Ding ist, diese Geschichte oder Theorie, dass das Universum von 40K im Endeffekt in einer Glaskugel, die im Altdorf, in der Altdorfer Magierakademie steht, stattfindet. Also, dass die Warhammer Fantasy-Welt im Endeffekt das große Ganze ist und das Warhammer 40K-Universum ist nur so ein kleines Experiment in so einer Schneekugel.
Das ist niemals eine offizielle Theorie.
Nee, also die Theorie höre ich zum ersten Mal und ich hasse sie.
Nee, also die eine relativ häufige Theorie ist ja dieses, dass es halt in einem Parallel, in so einem Taschenuniversum quasi passiert, Warhammer Fantasy. Da wir haben ja quasi die gleichen Chaosgötter, aber die haben ja bei 40K eine ganz andere Macht als bei Fantasy. Weil bei 40K werden Planeten über Planeten über Planeten einfach geflutet mit Dämonen und sowas. Und bei Fantasy haben sie es ja bis zu den Endtimes hat es ja gebraucht. Und selbst da war es ja echt ein Struggle für die. Was halt für diese Miniatur-Universumstheorie sprechen könnte, weil die Chaos-Götter haben da ja einfach nicht die Macht, weil es halt einfach nicht so viele Leute gibt, die da wohnen, ne? Also die dann Emotionen produzieren können oder an die glauben halt, ne? Da hast du halt nur diesen einen Planeten, der ja trotz, also auch wenn du natürlich hier und da, dann hast du dieses eine Volk, das andere Volk, aber alles in allem ist der Fantasy-Planet ja nicht so krass dicht bevölkert wie jetzt Terra, sage ich jetzt mal, ne? Und natürlich, wenn das halt ein alter Planet in 40K wäre, Warhammer Fantasy ja Terra im Prinzip. Weil du hast ja auch Menschen da und sowas. Ne? Ja, und das gut, würde ja, das passt ja nicht.
Da würde ich nicht so mitgehen. Also es gab ja auch jetzt eben die Ansage, dass die abgekapselt ist vom anderen Universum und man die halt nicht erreichen kann. Und wir kommen später noch zu den Warp-Gates, die es auf der Warhammer Fantasy-Welt gibt. Da spricht ja sehr vieles dafür, oder eigentlich alles, so wie es beschrieben ist, dass das Zugänge zum Netz der 1000 Tore sind. Und die aber von den Slaan bzw. den Alten zerstört wurden und dementsprechend haben sie vielleicht nicht nur diese Zugänge zerstört, sondern die gesamte Welt abgekapselt. Ich meine, wenn man sich bei 40K den Weltenbrand anguckt, wo einfach teilweise einzelne Welten isoliert vom Rest des Universums bestanden haben durch den derben Warpsturm, warum soll das nicht bei Warhammer Fantasy Welt einfach ein anhaltender Warpsturm sein, der diese Welt vom Rest des Universums abkapselt?
Naja. Voll, da würde ich auch zustimmen.
Und warum, was spricht dagegen, dass das eine menschliche Kolonie ist, die da mal reingekracht ist im Zeitalter im goldenen Zeitalter der Technologie und danach wurde diese Welt abgekapselt und dann ist sie in diese, sag ich mal, mittelalterlichen oder spätmittelalterlichen diese Phase des Fortschritts sozusagen zurückverfallen. Why not? Aber wir werden in dieser Folge, glaube ich, noch einige Sachen droppen, die so ein paar Hints geben.
Ich finde auch, haben wir auch in unserer ersten Folge drüber gesprochen, ne? Die Entstehung dieser Welt spricht auch sehr viel dafür, dass dieser Planet irgendwie abgekapselt wurde und die Alten ja auch vielleicht da mit Raumschiffen rumgedüst und abgehauen sind. Man weiß es nicht, wir kommen da wohl noch zu.
Es gibt ja auch, das hatten wir bei unserer Bin-Folge ja mal, über die Alten und woher die Menschen kommen und die ganzen Völker bei 40K, das sind ja im Prinzip alles Biowaffen der Alten, um gegen die Necrontyr zu kämpfen. Und die Warhammer Fantasy Welt, also das wäre jetzt so meine eigene Theorie, klingt, finde ich, so ein bisschen so, als wäre das so eine Art Testgelände, weil da rennen sie ja alle rum. Ne? Also wenn man sagen würde, okay, die Orks sind eine Biowaffe, die da eingesetzt wurden, die Menschen wurden da angesiedelt, man hat die Eldar genommen, beziehungsweise die Hochelfen. Ich glaube, da kommen wir diese Folge auch nochmal zu, dass es ja auch da Überschneidung gab bei 40K in gar nicht mal so weit entfernter Lore. Und ja, da hat man einfach seine besten Kreationen gegeneinander antreten lassen vielleicht. Und dann ist das alles in die Hose gegangen und hat man gesagt, okay, kapseln wir diese Welt mal vom Rest des Universums ab, zerschlagen die Zugänge ins Netz der 1000 Tore und dann kann das hier nicht ausbrechen.
Klingt für mich auch ultra nach dem Plot von dem Videospiel Halo. Also.
Oder die Alien vs. Predator Filme, wo rauskam, ja, dass die Aliens quasi nur eine Biowaffe sind.
Bei Halo sind ja alle Rassen nur Biowaffen gegen diese Flood, diese Zombies.
Ah, mit Halo kenne ich mich zu schlecht aus. Ich habe nur den ersten Teil gespielt und die Bücher gelesen.
Ja, ich kenne mich da auch nicht aus.
Dafür hast du dann ja ganz schön viel konsumiert, dafür, dass du dich
ja, nicht auskennst. Ja, da geht's eigentlich immer nur um Reach irgendwie bei den Büchern, die ich gelesen habe. Das ist ja so der große Story-Part da.
Hell's Reach geht's demnächst bei uns weiter drum.
Aber ja, wir driften hier ab, aber ich finde, das ist auch ein Thema zum Abdriften, so, ne?
Total.
Zum Driften in den Warp.
Absolut.
Ich habe es eben schon angeschnitten. Was ist mit Sigma, Nico?
Dann komme ich mal dazu, weil es gibt eine kurze Antwort dazu. Kurz gesagt, war Sigma einer der verlorenen Primarchen? Leider nein. Man kann natürlich Theorien spinnen, dazu komme ich auch gleich nochmal. Aber wenn man jetzt vom offiziellen Lore ausgeht, ist es definitiv nicht der Fall. Weil, okay, wir hatten das Thema ja eben schon, ob das halt die Welt ist und so weiter und so fort. Aber Games Workshop hat ja mit dem Erschaffen oder mit dem Ende der alten Welt und dem Beginn vom Age of Sigma, haben die ja schon eingeleitet, ich sag mal, oder vielen Theorien da den Riegel vorgeschoben. Rein von der offiziellen Seite. Ich habe dann auch insofern mir das dann mal angeguckt mit dem Siggi. Also ich will jetzt nicht ganz doll auf seinen Werdegang und sein ganzes Leben eingehen, aber zumindest in Ansätzen die Parallelen zu einem Primarchen ziehen. Und dann wird man da auch schon mal sehen, dass es halt, ja, man kann Theorien spinnen, aber die sind dann doch eher fragil. Und zwar, wenn man sich jetzt Sigma anguckt, der ist geboren worden, der ist nicht gelandet oder gefunden worden, sondern der ist geboren worden, der hatte eine Mutter, der hatte einen Vater. Da ist schon mal die Unterscheidung zu den Primarchen, die ja sonst mit ihrer Geburtskapsel irgendwo aufschlagen. Dann hat er einen Start mit Verzögerung. Er war ja natürlich ein super Typ, aber das startete da alles etwas später als bei einem Primarchen, der sonst wie, ja, wie sonst was, 0,nix groß wird, Elder erschlägt, irgendwie im Säuglingsalter oder was auch immer. Und das hat er nicht. Der hat erst angefangen halt, ich glaube mit 15 Jahren war er dann so weit, dass er halt die Verteidigung seines eigenen Dorfes gegen Goblins mal so richtig schön in Szene gesetzt hat. Und das war halt sehr beeindruckend so, dass er halt mit 16 Jahren Anführer des Dorfes wurde und schon einen ausgeprägten Feldzug gegen die Grünhäute führte. Und wenn man sich jetzt einen Primarchen im Vergleich dazu anguckt, der ist ja zu dem Zeitpunkt schon, keine Ahnung, 300 Meter groß und.
Naja, es ist ja immer die Legende von Sigma-Heldenhammer, ne? Also es sind ja auch im Prinzip Nacherzählungen. Und wenn man sich so offizielle Games Workshop-Auskopplung anhört, wie zum Beispiel den Voxcast, wo auch Autoren der Black Library sprechen und Autoren von Quellenbüchern, Regelbüchern, Armeebüchern, Codexbüchern, es ist immer die Sicht von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, bei 40k meistens aus imperialer Sicht, auf die Events, die da stattfinden. Also, dass das auch immer alles genauso war, wie da erzählt wird, ne? Ist natürlich die Frage, kann man viel reininterpretieren, aber was du meinst mit der Age of Sigma Lore zum Beispiel, kenne ich mich überhaupt nicht aus, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Bis eben habe ich komplett verdrängt gehabt, dass es das gab.
Ja, leider ist es halt gerade, was Sigma himself angeht, ein ganz besonderer Punkt, dieses Age of Sigma. Also wenn wir uns jetzt einfach nochmal...
Klingt so, ja.
Ich ratte jetzt einfach nochmal so runter, ne? Der ist dann halt aktiv gewesen, hat dann irgendwie mit 30, glaube ich, ist er dann halt hat er die größten Konflikte gelöst und alle möglichen unterworfen, 12 Stämme der Menschen unterworfen oder vereint viel eher und hat dann mit 30 den Thron bestiegen und wurde gekrönt zum, ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt schon Kaiser, auf jeden Fall zum König.
Erster Imperator.
Ja, oder erster Imperator, genau. Und dementsprechend, ich glaube, dann nochmal ein paar Jahre drauf, nochmal 30 drauf, mit 80 Jahren ist er dann in die Wildnis gezogen, um das jetzt einmal kurz runterzubrechen. Und ist dann durch so ein Dämonenportal gestoßen. Da sieht man einfach schon mal, der hat ein richtiges Leben gehabt. Ich weiß nicht, ob er Kinder hatte, das ist jetzt nicht so richtig ersichtlich. Aber mit 80 verschwindet er wieder von der Bildfläche. Ich möchte mal auch behaupten, dass er dann dementsprechend menschlich aussah, also schon älter. Und das siehst du ja an dem Primarchen ja nicht an. Der taucht halt nicht mehr auf und ich weiß da leider auch nicht so im Detail, wie es halt im Age of Sigma halt abläuft, aber es fand eine gewisse Apotheose statt in diesem Warpgate, Dämonenreich, und irgendwann kam er wieder und in den End of Times, ich glaube, der landete am Ende in dem Körper des sterbenden Imperator Karl Franz und Jeremy?
Ich glaube, das ist halt auch eben das Ding mit dem Age of Sigma-Lore, weil ich meine, zum Ende des Fantasy-Lores, noch vor den Endtimes, hieß es nämlich einfach nur, dass Sigma sozusagen weggegangen ist und man vermutet, er ist in eine Götterposition aufgestiegen, sozusagen.
Genau, und das wurde jetzt ganz klipp und klar unterstrichen, mehrfach. Es heißt ja nicht ohne Grund Age of Sigma. Sigma himself ist zu einem Gott geworden und nicht zu irgendeinem Kleinen. Wenn man sich die Primarchen anguckt, die haben gottgleiche Fähigkeiten, sind aber dennoch sterblich. Und Sigma ist wirklich zu einem Gottkönig aufgestiegen. Also schon, ich sag mal, der Erste unter vielen. Und hat ja dann diese Reiche erschaffen. Andy?
Vielleicht haben ihn deshalb ja die Space Wolves umgebracht.
Sigma?
Mhm.
Okay. Scheiße, jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Ja, mit dem Stormcast hat er dann schön Proto-Astartes hergestellt.
Ja, und das haben die Space Wolves gesehen und haben gesagt, das geht natürlich gar nicht.
Ah, stimmt. Ah ja, ja, Logo, oh, Nigo, ja, einer der Verlorenen.
Es ist, ich habe eine Zeit lang immer gedacht, dass das, bis dann irgendwie das mit weiblichen Stormcast kam und sowas, dass Stormcast ja irgendwie Space Marines sein könnten aus der Sicht von Leuten, die frühneuzeitliche Ästhetik gewöhnt sind. Ne, weil da kommen halt irgendwie so Riesen in so krassen Rüstungen mit Ballermännern. Das muss ja eine Auto-Armbrust sein oder so. Ist aber auch alles...
Naja, aber vielleicht sind ja auch die weiblichen Space Marines der Grund, warum die Space Wolves, naja.
Nee, da haben wir ja von Malkador ja bestätigt, dass die nie welche gebaut haben.
Naja, gut. Aber vielleicht hat der Sigma ja selber welche gebaut. Ey, man weiß es nicht, was da für eine Heresie abgegangen ist.
Vielleicht, das war der große, das war der Fall.
Vielleicht das ja der Schlüssel, um weibliche Astartes reinzubringen.
Nein.
Das wird.
Naja. Um das Ganze halt nochmal zu vervollständigen, gab auch Theorien im Netz, da habe ich auch ein paar gefunden, die darauf anspielten, dass dieser doppelschweifige oder zweischweifige Komet die Geburtskapsel von Sigma war, die halt auf der alten Welt aufschlug. Und auch das ist tatsächlich mittlerweile widerlegt. Ganz einfach aus dem Grund, dass in der Geschichte der alten Welt der zweischweifige Komet insgesamt 6-mal auftaucht, über einen Zeitraum von, lasst mich lügen, 3700 Jahren. Und zwar hat der Komet unterschiedliche Bedeutung gehabt für die unterschiedlichen Völker, Zeichen von Sotek für die Echsenmenschen und. Ich will da gar nicht so ins Detail gehen, aber jetzt runtergebrochen von der Chronologie, fast 1200 Jahre vor der Geburt von Sigma tauchte der Komet zum ersten Mal auf. Und zwar im Rahmen, da habe ich nämlich die Hörbücher gehört, und da tauchte er definitiv auf, zu Nagash, dem Untoten, einer meiner Lieblingscharaktere tatsächlich aus dem Warhammer Fantasy-Bereich, der beim Untergang Lamias, die hatten da irgendeine Art von ziemlich krassem Ritual abgerissen und die haben sich verflucht, verdammt, wie auch immer. Und im Rahmen dessen tauchte halt dieser Komet auf. Dann 30 vor Rechnung, oder das also 30 vor imperialer Zeitrechnung, sag ich jetzt mal, bei der Geburt von Sigma, da tauchte er tatsächlich auch das zweite Mal auf. Dann schon 30 Jahre später, bei seiner Krönung, tauchte er wieder auf. Aber beim Weggang von ihm tauchte der nicht auf. Also er war zwar zweimal mit den Ereignissen von Sigma verknüpft, aber dennoch nicht die Geburtskapsel. Und die anderen 3 Male waren 2000 Jahre später beim Untergang von Mordheim. Und dann einmal 300 Jahre später beim Kislevs großem Krieg gegen das Chaos und zu guter Letzt auch noch einmal in den Endtimes. Da tauchte er nochmal am Ende der alten Welt quasi auf.
Letztes Mal hätte er sich sparen können.
Ja, definitiv. Aber das ist so auch nochmal so ein eigentlich eine Widerlegung der Theorien rund um zweischweifiger Komet gleich Geburtskapsel. Und das ist so das, was ich so rund um diese vermeintliche Primarchen-Story von Sigma so zusammengetragen habe.
Ja, ich finde das mit den Primarchen ist für mich auch ein bisschen doll. Also ich finde diese Überschneidung alle super cool, aber immer diese Superlative, da gleich einen Primarchen rein zu interpretieren und so, bin ich kein großer Fan von.
Man kann ja einfach mal die Sachen so bestehen lassen, wie sie halt sind. Man muss ja nicht immer gleich dann das große Ding daraus machen wollen. Dann lass zwei Primarchen doch einfach weg. Denkt ja dein Teil oder sowas, aber es muss ja nicht immer gleich dann so aufgekocht werden, ne? Wenn es so sein sollte oder wenn es hätte so sein sollen oder können, wäre das natürlich ein weitaus nachvollziehbarer Weg gewesen von Sigma wahrscheinlich. Also zeitlich so.
Ja.
So ein bisschen nachvollziehbar, dass es halt so seine Zeit dauert und nicht, dass er schon im Säuglingsalter irgendwie Elder an der Fußhacke packt und damit dann, keine Ahnung,
in der Mitte durchbeißt.
Zum Beispiel. Ja, also ich finde so diese Überschneidung super cool, aber bitte mit den Fingerspitzen eingestreut. Nicht immer.
Es ist Games Workshop, ne? Dürft ihr nicht vergessen.
Ja, aber ey, die hatten es früher mal drauf, so kleine Sachen mit Fingerspitzengefühl zu streuen und überall zu verteilen und die Leute neugierig zu machen, aber nicht zu viel zu verraten. Und was man auch mit den Fingerspitzen bedient, ist nämlich ein Telefon, zumindest ein altes. Jeremy, da hast du was zu sagen.
Das ist richtig. Und wer hat Finger, um ein Telefon zu benutzen? Das sind die Skaven.
Der Teufel. Und ach so. Okay.
Der Telefonmann.
Denn er geht immer ran. Skaven sind ja im Endeffekt bekannt dafür, also für ihre Erfindung, und dass die halt schon ein tiefer gehendes Verständnis von Alchemie und Technologie haben. Ne? Also deren Erfindungen werden ja zigfach an Sklaven ausprobiert und sind dann einigermaßen sicher. Aber man muss denen ja zugutehalten, dass die ja schon technologisch im Endeffekt weiter sind als andere Völker im Warhammer-Fantasy-Universum. Also das, klar ist ein Dampfpanzer eine coole Maschine, aber es wird immer noch mit Dampf betrieben. Und eine Gatling-Gun, die Warpstein-Splitter verschießt, ist dann schon irgendwie ein bisschen cooler. Oder Warp-Gas in Glaskugeln zu füllen und auf Feinde durch einen Mörser herabregnen zu lassen. Wer aber im Endeffekt technologisch noch weiter ist als die Skaven, ohne dass sie es wissen, sind halt die Echsenmenschen. Weil eben die Alten damals, als sie verschwunden sind, ziemlich viele Artefakte auf der Warhammer-Fantasy-Welt hinterlassen haben. Und die Alten waren eben das technologisch krasseste Volk auf der Warhammer-Fantasy-Welt. Die kamen halt mit silbernen Raumschiffen und sind da rumgedüst. Die Alten haben diese Artefakte eben zurückgelassen, weil sie ja wahrscheinlich entweder panikartig flüchten mussten oder vernichtet wurden. Das ist ja nie so ganz klar geworden. Auf jeden Fall haben dadurch eben die Echsenmenschen Zugang zu diesen Artefakten, die sie aber gar nicht so in Gänze verstehen. Es gibt eben ein Buch über die Endtimes. Ja, die Endtimes sind nicht so geil, aber das Tankul-Buch, das habe ich hier auch liegen, das fand ich schon ganz nett. Da gibt es eben ein Kapitel, in dem die Skaven eine Tempelstadt der Echsenmenschen erstürmen, Xlan Huapek. Auf jeden Fall benehmen sich die Skaven da halt wie Sau. Die schänden jegliche Tempel, die sie da finden, und Artefakte und schlachten die Slan ab. Es gibt zum Beispiel einen Teich der Visionen da, der von den Echsenmenschen wahnsinnig hochgeschätzt wird. Der wird von den Skaven im Endeffekt als Latrine benutzt. In dem Buch gibt's eben einen Abschnitt. Ich lese den ja mal jetzt nicht vor, weil ich weiß nicht, wie das mit Copyright und so ist und Zitatrecht. Aber auf jeden Fall geht's halt im Endeffekt darum, dass mehrere Warlock-Techniker ein Artefakt finden in einem Tempel der Echsenmenschen. Und da sind so mehrere Räder dran und die haben halt nichts Besseres zu tun, als mit ihren kleinen Fingern in die Löcher reinzugehen und da so ein bisschen dran rumzuschieben. Und dann merken sie plötzlich, das ist sowas wie ein Fernquieker. Ein Fernquieker ist bei den Skaven im Endeffekt ein Funkgerät. Nur, dass aus diesem Fernquieker eine Stimme kommt, die sie nicht kennen, mit einer Sprache, die sie nicht kennen. Und das ähnelt am ehesten noch so dem, wie die Elfen reden. Und die Skaven verfallen halt komplett in Panik, weil sie halt merken, okay, wir funken gerade irgendwo ins Universum und verstehen überhaupt nicht, was abgeht. Und sie machen das einzig Logische, sie nehmen ihre Pistolen und schießen so lange drauf, bis es keine Geräusche mehr macht.
Ich stelle mir das bildlich vor, einfach.
Hallo? Hallo? Hier spricht Gilda. Hallo? Und am anderen Ende so.
Was ja aber im Umkehrschluss bedeutet, dass die Echsenmenschen quasi eine Telefonfreundschaft mit den Elder hatten.
Ja.
Ja, das ist dann nämlich eben die Frage. Das Ding ist ja, da gibt's ja mehrere Sachen. In 40K gab's ja auch mal Slan, aber die sind ja mehr oder weniger geretconnt worden.
Geretconnt würde ich jetzt nicht so sagen. Die werden ja einfach nicht mehr so erwähnt, was ja auch Sinn macht.
Also es ist ja dann auch, soweit ich das gelesen habe, nicht so ganz klar, ob die Alten und die Slan, ob das jetzt dasselbe war oder ob das zwei verschiedene waren und die einfach nur eine Beziehung zueinander hatten oder ob die Alten die Slan erschaffen haben. Also zumindest so, wie ich das aus dem Lexikanum rausgelesen habe.
Komme ich gleich noch zu. Es gibt auch die Theorie, dass die Slan vielleicht degenerierte Alte sind über die Jahrtausende. Ist auch eine Möglichkeit, weil die werden halt beide als so Echsenwesen beschrieben. Ja,
als Kaltblüter. Kann alles sein. Vor allen Dingen.
Ja. Kaltblüter. Aber zum Beispiel sehen die im Rogue Trader Buch kommen die ja auch vor. Und ich meine auch im zweite Edition in dem Lore-Part. Und kann da hast du, sein, da sind das einfach so, da sind das einfach so Vorstypen. Also die sehen noch nicht mal aus wie Echsen, das sind einfach so Vorstypen in Weltraumanzügen.
Nee, es gibt sogar Miniaturen für die erste Edition, glaube ich, das ist für Rogue Trader. Und da sind das auch einfach im Endeffekt Echsenmenschen mit Laserpistolen in der Hand.
Ja, ja, ist ja auch so die Slane, die Slan oder Priester des Slan aus den Warhammer Fantasy Battles 5. Edition waren ja auch einfach so Frösche auf der Sänfte, ne? Also wirklich, sah aus wie der Froschkönig, ne?
Ja. Ja. Boah, aber die aktuellen Modelle davon, ne? Die sind so geil.
Richtig gut, finde ich auch richtig schick. Am liebsten mag ich diesen Skelettierten davon.
Ja. Ey, ich fühl Echsenmenschen irgendwie gar nicht, ne, für Warhammer Fantasy. Aber
ich liebe die.
Also so, für mich passen die da einfach nicht. Ja, für mich passen die da nicht rein. Die passieren so weit weg von allem anderen, wenn du hier irgendwie Vampirküste machst oder sowas, ja. Aber so, ne, ja. Auf dem Hauptkontinent irgendwie ist mir das zu abstrakt. Aber ich finde, das ist die mit, also eine der schönsten Produktreihen, Miniaturenreihen, die es gerade für Fantasy
finde ich, gibt. Finde ich auch. Ich fände halt da mal so eine richtig geile narrative Kampagne, dass du dich mit ein paar Spielern von vornherein drauf einigst, wer was spielt und dann das Ganze einfach narrativ in Lustria ansiedelst und so. Das fände ich richtig geil.
Ja, es ist dann ja auch, dass du Lustria im Endeffekt wie Kadachan spielen kannst, ne? Nur halt in der Fantasy-Version.
Geilen Pyramiden und wie heißt er noch? Der Entdecker da, der hieß doch sogar Marco Polo oder so, ne?
Ja. Oder Marcus Polo. Es gibt auf jeden Fall diesen einen Entdecker.
Quasi Christoph
Kolumbus. Wie die auf den Namen gekommen sind.
Das weiß ich auch nicht.
Gute Frage.
Keine Ahnung. Never know. You never know.
Marcus Polus.
Marcus was Polo. Ich auf jeden Fall noch, was ich auf jeden Fall auch noch gelesen habe, ist, dass in der 40K-Wiki halt auch explizit erwähnt gibt, dass es eben von den Slan welche gibt, die so fast eremitisch auf verschiedenen Welten des Universums leben, eine primitivere Lebensweise vorziehen, im Gegensatz zu dem ganzen Space-Gedöns. Und eben ähnlich der mesoamerikanischen Völker leben. Das, was halt eins zu eins passt zu den Fantasy-Slan im Endeffekt.
Mhm. Ja, ich habe den vermeintlichen Marco Polo gerade gegoogelt. Der heißt nicht Marco Polo bei Warhammer Fantasy, sondern Marco Colombo.
Ah. Entdecker und Detektiv.
Ja, der hat immer einen Trenchcoat an.
Geil. Scheiße,
also das ist der Entdecker Lustrias, nicht zu verwechseln mit dem Entdecker von Kartei. Der heißt nämlich Marco Polare.
Finde ich gut.
Wurde aber ganz tief gewühlt, ne? Ganz, ganz tief gewühlt. Ey, ich habe hier sowas Neues, Freunde, hört das mal. Wie findet ihr das? Das klingt irgendwie vertraut, aber doch ganz anders, richtig wild. Das nehmen wir.
Vornamen werden nach Berufung verteilt. So, der wird Entdecker. Ein neuer Marco ist geboren.
Auch als ich alles nachgelesen habe, bin ich zufällig über einen gestolpert. Der hieß Heinrich Altdorf Schmidt Das war ein Grabräuber, der bekannt für seine Arbeit an der Altdorfer Universität war. Aber der war noch berühmter dafür, dass er immer Schätze von seinen Abenteuern mitgebracht hat. Und der ist halt eine Miniatur für Mordheim. Und der ist unter anderem mit einer Peitsche bewaffnet und kann sich damit rumschwingen. Und der hat eine Sonderregel, die heißt, oh no, not snakes.
Ja, geil. Ja, es gab doch auch bei Warhammer Fantasy irgendwie so ein Äquivalent zu Leonardo da Vinci, glaube ich, ne?
Ja, den hatten wir in der letzten Folge.
Ah, ja, guck mal.
Falls ihr wissen wollt, wie Marco Altdorf-Schmidt aussieht.
Hör auf! Ach so, das sieht man ja gar nicht, wenn man den Kopf auswählt. Gott, bin ich doof, Alter.
Oh. Es gibt ja auch ein Äquivalent zu Robin Hood, ne? Bei Warhammer Fantasy.
Ja, ja, klar. Das ist doch dieser Bertram Le Brigant, oder wie der heißt, ne?
Ja, ja. Mit seinen Merryman, woher auch immer die kommen.
Ja, aber bezüglich der Echsenmenschen, es gibt ja noch eigentlich etliche Völker, die bei Fantasy sehr dem ähneln, was es bei 40k gibt oder andersrum. Also, ich meine, ganz klassisch Menschen, logisch, klar. Elfen macht halt auch Sinn, ne? Elfen, Eldar, Dunkelelfen, Drukhari. Und Waldelfen können halt Exoditen sein, so, ne? Wenn euch Exoditen nichts sagen, die Elder, die auf Dinosauriern reiten und im Dschungel leben und so, auch cool. Rattenmenschen gibt's halt auch bei 40k, nicht in den Maßen. Aber ich habe auch gelesen, dass es Parallelen zu den Hut geben soll. Nicht vom Äußeren, aber weil sie in Untergrundtunneln leben.
Ja, es gibt eine Skizze aus der dritten Edition, ich weiß nicht mehr aus welchem Buch, das habe ich aber auch hier, da sind die
das halt. Das war das Regelbuch, dritte Edition. Ja.
So eine gebeugte Figur, die so in Lumpen gehüllt ist, ein Gewehr in der Hand hat und ein Rattenschwanz guckt hinten raus.
Ja. Ah, das sind spätere Darstellungen von den Hut, aber schon eindeutiger. Menschen können ja auch Hut gar nicht so richtig wahrnehmen. Die nehmen die einfach als wahnsinnig widerlich und verzerrt wahr. Also können die gar nicht so eine richtige Abbildung von denen darstellen.
Es gab aber auch Space Gaven tatsächlich. Zumindest die Idee für Space Gaven. Jess Goodwin, der hier vierte Edition Hochelfen und Skaven und zweite Edition Space Marines, Elder und Tyranniden gemacht hat. Der war ein guter Kollege von Jean Blanche.
Jean Blanchier, bitte. Jean
Blanchier. Der hatte auf jeden Fall Skizzen für Space Gaven und die kann man sich im Internet auch noch angucken und die sehen ziemlich cool aus tatsächlich.
Gibt's geile Modelle von so Third Party von Mortian Tank. Der hat da eine ganze Reihe zu gemacht, die sind
ja, und sonst ist ja logisch, irgendwie Orks sind halt Orks. Die gibt's halt überall. Ogre könnte man sich drüber streiten, ob das Ogrins sind, finde ich. Tiermenschen gibt's ja auch ganz klar bei 40k. Genauso wie Halblinge. Die sind ja bei 40k Teil des menschlichen Imperiums. Vampire gibt's ja so Stories, dass es auch vereinzelt Vampire bei 40k geben soll. Und die Untoten ist ja schon, also Necrons in gewisser Weise.
Khemri vor allem.
Ja. Und es gibt einen Vampir-Charakter bei Necromunda. Zumindest gab es den früher.
Krass, wo du gerade Necromunda sagst, das fand ich richtig cool, als sie damals diesen Tiermenschen-Spezialisten oder was das da gewesen ist, rausgebracht haben. Der sah richtig geil aus, so mit Schrotflinte und Zigarre. Das, der hatte so dezente 80er-Vibes. Das fand ich ganz cool. So.
Wie sie alle in den 80ern rumgelaufen sind mit Schrotflinte und Zigarre.
Ja, natürlich.
Auch, auch mit Hörnern.
Auch mit Hörnern, ja sicher. Was sonst?
Dennis und ich wissen das noch.
Ja, ich war dabei. Ein bisschen.
Ich war dabei. Ich habe das Gerücht etabliert.
Wolltest du auch auf die Dämonenwelt-Liste eingehen, Paul? Oder sonst jemand?
Fühl dich frei.
In der zweiten Edition Warhammer 40.000 gab es eine Armeeliste für Chaos. Und zwar war es die Dämonenwelt Armeeliste und da hast du im Prinzip halt einfach nur eine Chaos Warhammer Fantasy Armee gespielt mit Chaoskriegern und Rittern und so weiter und so fort, weil die halt irgendwie irgendwelche degenerierten Krieger sind, die auf Dämonenwelten sich zurückgezogen haben, um da den ewigen Krieg zu führen. Ja, da waren gar nicht mal Space Marines drin, das waren halt einfach eine reinrassige Warhammer Fantasy
voll geil.
Ja, mit den Mondmaschinen noch, ne? Hier dieser riesen Skullcracker oder wie das Ding hieß.
Yeah. Ja, und ich glaube, Grabowski, du hast uns noch ein bisschen was zu den Zwergen zu erzählen, ne?
Ja, zu den Zwergen oder auch Squads, also Zwergen bei Warhammer Fantasy oder auch
Squads. Hey, Leagues of Wotan heißt das.
Squads. So, schon im Rogue Trader Regelbuch von Warhammer 40k sind die halt in Erscheinung getreten und das ist eigentlich so, dass das genaue oder so ziemlich das genaue Spiegelbild der Warhammer Fantasy Zwerge, was ich ganz interessant finde, weil es ist irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Also die Zwerge in Warhammer Fantasy sind ja von oder wurden wohl von den Alten erschaffen auf dem dunklen Kontinent, haben die sich hier angesiedelt. Und ich springe jetzt immer mal so ein bisschen hin und her, also zwischen beiden. Und bei den Squads ist es ja so, dass die Menschheit irgendwann angefangen hat, aufgrund von ja erschöpften Ressourcen, Mineralien auf der Erde, wie auch immer, neue Welten zu besiedeln, auf denen halt Rohstoffvorkommen entdeckt wurden. Und ja, durch krasse Warpstürme wurden dann diese besiedelten Welten natürlich abgeschnitten. So, also auch quasi dann der dunkle Kontinent so gesehen. Also man wusste nicht mehr, was da stattfindet. Und ja, die Zwerge sind natürlich auch krass technologisch begabt. Die haben es halt richtig drauf mit Schmieden und so weiter und so fort. Erfindungen, also erfinden ja auch irgendwie ganz, ganz tolle Sachen, gerade irgendwie im ballistischen Bereich, so Kriegsmaschinen und so weiter und so fort und Rüstungen. Und Rüstung, da ist noch so ein Punkt, den ich ziemlich cool finde, also dieses Rüstungsschmieden und Waffenschmieden, dass die Warhammer Fantasy Zwerge, die sind ja mit Runenmagie unterwegs und damit, das verbinden die ja halt auch mit ihren Rüstungsschmieden, dass die so mit Runen besetzte super Plattenrüstung haben mit ihren, ich glaube, ich weiß nicht, ob die jetzt von den langen Bärten schon getragen werden oder noch irgendwie ein, zwei Stufen höher, also so die Elite-Garde irgendwie. Und es klingt natürlich alles sehr, sehr episch, mit also irgendwelchen magischen Plattenrüstungen. Und auch da haben die Squads ein sehr tolles Äquivalent und die haben nämlich, also sind bekannt für ihre Exorüstungen und diese Exorüstungen haben sie aus Umweltschutzanzügen entwickelt. Das finde ich ganz witzig eigentlich. Das ist so ein bisschen so dieses, ja, wir haben ja einmal so das große Glanzstück, ne, das krasse Zauberding aus der Fantasy-Welt und dann haben wir hier noch diesen alten Maleranzug aus dem Baumarkt und da hängen wir jetzt mal irgendwie ein bisschen was dran und dann passt das halt schon.
Der Müll tötet.
Ja, ich finde das so ganz geil. Ne? Dann gibt es natürlich auch noch physische Merkmale. Dazu erwähnen ist auf jeden Fall, dass die Squads von Anfang an als Metahumanoide betrachtet und beschrieben wurden und nicht als Xenos. Das ist auch ganz interessant, finde ich. Und die physischen Merkmale, das sind halt beides kleine, sehr stämmige, also kräftige Zeitgenossen oder Rassen, wie auch immer, die halt aufwarten können durch ja eine hohe Knochendichte und mehr Muskeln oder ausgeprägtere Muskeln.
Ich glaube, das ist ja auch, oder zumindest war es früher im Lore so, dass durch die höhere Schwerkraft die irgendwie im Endeffekt so zusammengestaucht wurden, oder?
Ja, ja, genau. Das ist so, dass also die Welten, auf denen die gesiedelt haben, die hatten halt eine ziemlich krasse Schwerkraft, wodurch das halt auch schon mal so über Jahrtausende halt verstärkt wurde. Das sind auch irgendwann, also es waren ja, das war am Anfang ja so stinknormale, also menschliche Siedler, Kolonisten halt. Und im Laufe der Zeit und der krassen Warpstürme, dass das halt alles abgeschnitten war und so weiter und so fort, haben die sich natürlich dann halt anders entwickelt oder weiterentwickelt, wie auch immer. Und hat dann dazu geführt, dass sie ungefähr so eine Standardgröße dann erreicht haben oder erreichen von 1,40 Meter. Plus, minus ein bisschen. Also viel größer werden die halt nicht. Ja, plus halt deren Knochendichte und ausgeprägtere Muskeln und ihre Zähigkeit, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Also die sind sehr, sehr widerstandsfähig. Also es ist halt, ja, wie man so schön sagt, Unkraut vergeht nicht. Und ich glaube, die Squads sind ziemlich krasses Unkraut, so gesehen. Also die sind ja sehr, sehr beständig. Das machen die natürlich auch mit ihrer Forschung, also mit Genmanipulation, ja, also verstärken die das halt noch so ein bisschen. Sowas, ne? Da, das spielt da auch nochmal mit rein, dass halt das Skelett ja ein durchgehender Panzer schon fast irgendwie ist, sag ich mal, oder nahezu wird. Und dass einfach so kleine muskelbepackte Typen sind. Also da können wir vorstellen, dass es halt nochmal beschleunigt wird oder beschleunigt wurde, im Gegensatz zu dem natürlichen Werdegang, der halt durch die Jahrtausende von Evolution kam.
Um es nochmal einen kleinen Brückenschlag zu unserer vorletzten Rüstungsfolge zu kommen. Nee, vorvorletzten. Was für ein krasses Unkraut die Squads sind, sieht man ja auch unter anderem daran, dass aufgrund der Kriege gegen die Squads in ihren Höhlenfestungen auf diesen Planeten mit ultrahoher Anziehungskraft die Mark III-Rüstung entwickelt wurde. Ne? Weil man brauchte für die Tunnelkämpfe einfach Rüstungen, die einfach viel, viel stärkere Frontalpanzerung haben, wo man vielleicht auch mal einen Kopf drin bewegen kann. Und daher kam dann die zusätzliche Panzerung auf die Mark II. Zack.
Ja, das ist echt ganz interessant, weil die ersten Begegnungen fanden auch während des großen Kreuzzugs statt. Mhm. Also, dass man denen wieder begegnet ist. Und man hat dann, da hat sich zwar dann raus so eine relativ neutrale, Zweckgemeinschaft ergeben. So,
Geschäftsbeziehung. Also das war jetzt nicht so,
Geschäftsbeziehung, genau. Es war jetzt nicht so, dass die sich von vornherein irgendwie auf die Fresse gehauen haben, aber es war auch ab und an ein bisschen angespannt. So, weil die Squads von ihrer Natur her, ihres Wesens her, sehr dünnhäutig sind. Und sie sehr, sehr schnell auf den Schlips getreten fühlen. Könnte natürlich dann auch schnell passieren, dass man sich dann mal so ein bisschen gegenseitig auf die Mappe haut oder beziehungsweise Dinge falsch auffasst oder für sich interpretiert und dann zum Aggressor wird.
Wütende kleine Leute, da stehe ich hinter.
Wütende kleine Leute, genau.
Ich stelle mir auch lieber bei den Squads vor, dass das nicht über Jahrtausende ging mit dem kleiner werden, sondern die sind einfach aus ihrem Raumschiff ausgestiegen und dann ist das wie bei, als würde man bei Paint ein Bild verkleinern, ohne alle Seiten miteinander zu verankern.
Schrumpf.
Meine Beine.
Naja, das sind halt kleine Leute, die ordentlich auf Zinne sind und das merkt man auch in der Beziehung zu den Elder oder den, die sie halt pflegen oder auch nicht pflegen, sage ich jetzt mal. Weil die Squads finden die Elder grundsätzlich scheiße, weil sie sie scheiße finden. Und die Elder nehmen sie aber auch nicht viel. Die sagen halt natürlich, ja, das sind halt, wenn überhaupt nicht mehr als Bestien in unseren Augen. Natürlich sind die halt auch scheiße. Und die haben mit so vielen Fraktionen so ihr Liebesleid. Die Orks natürlich durch diverse Kriege, also die hassen die Orks halt richtig. Und durch massive Invasionen, was man ja von Orks schon kennt.
Ich habe eine Frage. Und zwar gibt es bei 40.000 auch einen Grund, warum die Elder nicht mögen? Bei Fantasy ist das ja richtig schön ausgestaltet hier mit dem Bartkrieg und sowas alles.
Nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine mal im alten Lore gelesen zu haben, dass die Squads am Anfang sogar Handel mit den Elder und mit den Orks getrieben haben und die Orks dann aber aus irgendeinem Grund Krieg mit denen angefangen haben und die Elder haben ihnen dann nicht geholfen und deswegen
so das Klassische. Auch das kennt man vielleicht irgendwoher, dass das irgendwo vielleicht
ist so ein Klassiker, ne?
Das ist ein Klassiker, ja. Aber die Squads finden die Elder auch generell sehr arrogant. Also da geht's schon mal los. Finde die einfach scheiße arrogant und deswegen sind die halt blöd. So halt, ne? Was natürlich auch sehr gut dazu passen würde, zu dem, was du eben gerade gesagt hast, Jeremy, mit dem, die haben uns nicht geholfen, jetzt sind wir verfeindet. So halt, ne? Oder beziehungsweise nicht so gut, wie sie sprechen.
Ist ja auch der Klassiker aus Fantasy, ne? Da hassen die Zwerge ja auch die Elfen.
Und ja, total. Man hat's ja auch bei den Hobbit-Filmen zum Beispiel, da sieht man das ja auch ganz gut. So, oh, was, du gibst mir nicht dein Gold, Mann, bist du scheiße und bei Herr der Ringe kriegt man es ja auch mit, dass die sich nicht so ganz grün sind. Fühlt sich ein bisschen an wie so ein ungeschriebenes Gesetz. So, das ist halt einfach, das ist irgendwie eine Tatsache. Bis auf die zwei, drei Ausnahmen oder so, oder irgendwann der Moment in der Storyline, wo beide Seiten auf einmal bemerken, so, oh, die sind ja gar nicht scheiße. Stimmt. Einfach mal reden miteinander. Sind doch ganz cool. Ganz genau.
Reden ist nicht Grimdark. Also miteinander, übereinander reden, das ist cool.
Ah. Nicht zwergisch genug, ja, genau. Genau, übereinander, das funktioniert ganz gut dann halt, ne? Genau, aber kurz mal zu so ein paar Innovationen noch von den Squads, die ich sehr erwähnenswert finde. Die sind ja, also die Squads waren ja, wie ich schon erwähnt hatte, abgeschnitten von allen möglichen Lieferungen, Kontakt und so weiter und so fort halt von der Erde. Und das hat natürlich dazu geführt, also Not macht ja erfinderisch. Wenn wir schon nichts einkaufen können, dann müssen wir es irgendwie selber machen. Also haben Squads halt, also die Squads halt auch ihre eigene Raumschiffe und Waffen entwickelt und eigene Technologiemuster. Das sind zum Beispiel, also umfasst zum Beispiel halt so ein Neoplasma-Reaktoren oder so heftige Landzüge, womit die halt sehr, sehr weite Strecken überqueren können. Und auch da wieder auf der anderen Seite, die Warhammer Fantasy-Zwerge haben ja wie hießen die? Luftschiffe? Dampfschiffe?
Luftschiffe,
genau. Zum Beispiel, ne? Das ist ja auch eine, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal von dieser Fraktion und Schießpulverwaffen und so weiter. Also die haben ja auch einiges an technologischen Schnicki-Schnacki entworfen, so.
Zu den Squads gibt's ja auch so ultra geile uralte Artworks. Unter anderem auch so ein schönes Bild, das war mir nämlich aufgefallen, da habe ich eben gerade nochmal nachgesucht und auch gleich gefunden, was die Technik angeht. Ich weiß da nicht, wie die Verknüpfungen sind, aber es ist so schön anzuschauen, wie Squads aus einem Rhino aussteigen. Also aus einem Rhino-Transportpanzer. Das fand ich irgendwie auch sehr, sehr knuffig. Also es macht Sinn, weil die haben ja auf jeden Fall auf beiden Seiten der Fraktion der Horus Heresy gekämpft. Aber das Bild, das finde ich richtig gut. Und die Technologie, vielleicht, wenn die da mit der MK3 irgendwie mit involviert waren. MK2 oder MK3, was war das,
Dennis?
MK3, ja. Wenn die da halt irgendwie so Verknüpfungen haben, vielleicht haben sie als Belohnung ein paar Rhinos geschenkt bekommen. Finde ich ganz witzig.
Also, nee, die wurden gegen die Squads entwickelt. Unter anderem.
Ach so, gegen die. Okay, ja. auch lustig. Ja. Naja, aber ach, es ist ein schönes Bild.
Ja, aber in so ein Rhino kann man ja auch 20 Squads reinpacken, von daher ist das ja auch praktisch. Ja,
mindestens.
Mindestens. Stapeln.
Ja, zwei. Die haben so eine Zwischendecke reingezogen und dann dass man immer einen, der so oben reinlangen muss.
Ja, das soll soweit gewesen sein von meiner Seite. Ja, das waren die Squads oder was? Kurzer Einblick.
Ich glaube 98, 99, ne, mit der dritten Edition, da haben sie die Squads aus dem Warhammer 40k-Universum verbannt.
Ja. Ich meine, die Wotan, die haben ja zum Teil ein sehr krasses Makeover, was den Stil und Look angeht, bekommen. Die alten Squads, die sahen ja wirklich super so 80er-mäßig aus, ne, mit ihren Helmen mit diesen großen Schutzbrillen drauf und sowas, ne? Und da gibt es, meine ich, von Hardcore Miniatures, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, die haben nochmal mehrere verschiedene Squads rausgebracht in diesem alten Look. Finde ich mega geil. Irgendwann bestelle ich mich auch mal. Finde ich ganz toll. So in dem Look von hier rein und raus und wie sie da heißen, diese Squads, die da bei die es für Necromunda gibt.
Das sind Redlings und die sind von Blackstone Fortress.
Ach ja, stimmt. Nee, wie hieß denn dieser Kanonen-Squad da, der die ganzen Waffen dabei hat? Der hat auf jeden Fall nochmal, der hat auch so eine geile Skibrille. Richtige Lurche. Ja, wo wir bei Lurchen sind. Übergang.
Ja, Dennis, erzähl uns doch mal was über die Slaan, die Alten und vor allen Dingen über Lovecraft.
Ja, sehr gerne doch. Und zwar ist ja vorhin auch schon ein paar Mal angesprochen worden. Eine Fraktion, die man so sagen kann, oder vielleicht auch der Ursprung von alledem, Warhammer Fantasy und 40.000 sind unter anderem die Alten, auch als die alten Götter hier und da mal beschrieben. Und dann denkt man sich natürlich direkt als Connoisseur von Fantasy-Literatur, alte Götter, die Alten, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Und da kommt man direkt da drauf. H.P. Lovecraft hat die ja auch. Und zwar sind das halt schwer greifbare Gottheiten von außerhalb unseres Sonnensystems, die dann halt in irgendeiner Form in die Geschicke der Menschheit und weiteren niederen anderen Völker und so eingreifen. Bei Warhammer Fantasy, wie auch Warhammer 40.000, ist es wohl so, dass die im Prinzip alle bekannten Völker weitestgehend zumindest erschaffen haben. Die Necrons, Necrontyr sind da eine Eigenheit, genauso wie die Dämonen. Ja. Aber bei Fantasy ist es so, die haben die Menschen geschaffen, wenn ich mich richtig erinnere. Elfen, Zwerge, Halblinge sind Orks natürlich. Halblinge sind eher so eine Art Experiment gewesen, genauso wie Ogrins, indem man halt ein paar so von den schon bestehenden Völkern miteinander mal gekreuzt hat. Und sehr ähnlich verhält es sich bei Warhammer 40.000. Unter anderem gehören halt auch die vorhin schon angesprochenen Slan dazu, zu diesen geschaffenen Völkern. Und das sind in erster Linie so Echsenwesen. Das ist alles sehr altes Lore, deswegen gibt's da immer mal wieder Retcons und auch so Doppelnennungen und sowas. Deswegen kann man das nicht so 100% glatt ziehen. Aber bei Fantasy ist es halt so, wie Andy vorhin schon gesagt hat, die Slan sind halt so riesige, krötenartige Magierpriester, die über die Echsenmenschen herrschen. Das sind die Herrchen von den Echsenmenschen. Bei 40.000 ist es halt in erster Linie so, dass wir, wie gesagt, nicht wirklich wissen, ob die Slan von den Alten geschaffen wurden oder ob es vielleicht auch einfach degenerierte Alte sind, die halt so auch wieder so Echsenwesen oder halt so Krötenwesen dann mutiert sind im Laufe der Zeit. Ähnlich wie bei H.P. Lovecraft haben wir dann halt die Alten im Cthulhu-Mythos, die auch hier Völker erschaffen, beziehungsweise Wesenheiten erschaffen, die dann ihre Diener sein sollten, ne? Oder die halt die Drecksarbeit für sie gemacht haben. Zum Beispiel bei 40.000 führen die Alten halt den Krieg im Himmel gegen die Necrons, Necrontyr, nachdem die zwischendrin aber auch mal irgendwie sich ein bisschen besser verstanden haben, aber naja, Universum ist ja nicht groß genug für zwei so ultramächtige alte Völker, dass da dann halt Krieg geschehen muss. Und naja, die Necrons, die geraten halt immer mehr ins Hintertreffen, weil die halt durch diese Waffenvölker, sage ich jetzt mal, die Alten da schaffen, auf Dauer nicht ankommen. Und bei H.P. Lovecraft sind es halt, so das Äquivalent zu den Orks zum Beispiel, bei 40.000 würde ich sagen, sind bei H.P. Lovecraft die Schogotten. Nur, dass Schogotten ziemlich krass aussehen, weil das im Prinzip nur so Galerthaufen mit Tentakeln und Augen, Mäulern und die pfeifen immer so sind. Und ja, bei Lovecraft ist es halt so, dass die Alten später von ihren Schogotten im Prinzip vernichtet werden, wohingegen die Alten mit bei 40.000 ausbluten. Also da gibt's halt nicht mehr so viele von, ne? Also gab es nicht mehr viele von, soweit ich weiß, gibt's keinen einzigen mehr. Der letzte wird von Slaanesh erschlagen. Nicht wahr?
Ja, gibt ja auch diese Theorie, dass die Elder-Götter eigentlich die Alten sind und dann müsste ja noch bei Nurgle im Garten zumindest eine rumsitzen und so. Ja, gibt's Theorien zu, kann man googeln, ja. Kann man sich mit auseinandersetzen.
Ja.
Hat das jetzt Gewicht für die 40k-Lore? Nein.
Nicht wirklich. Aber wie gesagt, das ist auch alles ziemlich altes Lore. Der Großteil davon kam in der dritten Edition. Im Codex Elder findet man einiges, im Codex Chaos findet man einiges zur dritten Edition. Und da ist im Prinzip alles nochmal über den Haufen geworfen, was wir dahin oder bis da zu wissen glaubten. Und nochmal mehr kam dann halt mit den verschiedenen Necron-Kodizes. Ja. Parallel, wie gesagt, zu 40.000 haben wir die halt auch bei Fantasy und auch da könnte man jetzt halt glauben, dass es vielleicht sogar die gleichen sind, ne? Weil da heißt es nur, wir haben hier eine grob amphibische irgendwie Alienrasse von ganz, ganz, ganz weit außerhalb unseres Verständnisses, was Zeit und Raum besteht, die halt auf diesen Planeten gekommen sind, um so petrischalenmäßig Leben zu erschaffen und so ein bisschen Gott zu spielen. Was sie ja anscheinend auch sind, ne? Und dann irgendwann verschwinden die halt. Ja, warum, weiß man nicht. Ja, wie gesagt, anscheinend, weil irgendwie Slaanesh im Krieg gegen die Dämonen, erstmal im Krieg gegen die Necrons passieren dann ja Warprisse und so weiter. Dämonen fluten das Universum. Die kommen halt nicht mehr dagegen an, die Eldar kämpfen mit und so weiter und so fort. Und naja, wie das dann alles passiert, dass Slaanesh von den Eldar dann in die Existenz gebumst wird, das haben wir alles schon zu Genüge erklärt. Und naja, das war weitestgehend das Ende der Alten. Finde ich, ist schönes Lore. Das ist halt auch wirklich mal was Greifbares, was in beiden Fantasy- oder Science-Fiction-Universen halt so ein bisschen wirklich parallel stattfindet. Und ja, Webway Magic.
Ja, und zu den Webways kommen wir jetzt nochmal, weil in der Warmer World gibt's auch an den Polen, am Nord- und Südpol der Welt, ja, große Warp-Tore der Alten, wo in der Lore erzählt wird, dass sie diese Tore irgendwann zerstört haben, wohl auch, um die Welt vom Rest des Universums abzuschneiden. Und wie diese Warp-Tore so beschrieben werden, ist es so, dass die Alten wohl zu der Zeit, wohl die noch auf Warhammer Fantasy Erden gewandelt sind, mit riesigen silbernen Raumschiffen durch diese Tore geflogen sind, was ja alles sehr für das Netz der 1000 Tore spricht, also das Schnelltransportsystem der Eldar, welches sie von den Alten übernommen haben. Also da haben wir eine ganz klare, sehr definierte Parallele zu Warhammer 40.000. Das Netz der 1000 Tore oder das Webway spielt ja eine Riesenrolle in der Horus Heresy, in der Siege of Terror, in Warhammer 40.000, wenn es um die Eldar geht. Und da haben wir ja immer noch diese sehr starke Komponente der Alten, dass die Eldar ja deren Schnelltransportsystem benutzen können. Und an diesen Polen, wenn man das so als Schnittstelle zu Warhammer 40.000 sieht, gibt's da noch ganz andere lustige Dinge. Denn wir haben in vor allen Dingen dem Realm of Chaos zwei Buch und in Liber Chaotica auch ein altes Buch, so ein bisschen wie dieses, ich glaube Grabowski, du hast das, ne? Dieses Liber Xenos heißt das, glaube ich.
Ja. Mhm. Das ist ja nochmal so eine Neuauflage gewesen.
Genau. Und das dieses Liber Chaotica und Liber Xenos, die sind halt aus Ingame-Sicht geschrieben sozusagen. Das ist das Besondere an den Büchern. Also dieses Liber Xenos ist halt wie so ein wissenschaftliches Buch von Imperialen geschrieben, die sozusagen Xenos sezieren und das alles so beschreiben. Alles immer in-game sozusagen. Und so ist Liber Chaotica auch, ne? Es ist wie so ein bisschen so ein Necronomicon oder sowas. Also du hast so eine Art Ansammlung von gesammelten Daten über die Chaosgötter und deren Follower und Ausrüstung, Waffen. Mhm. Ja, es mega cool. Und in diesem Liber Chaotica, da wird zum Beispiel das Chainsword erwähnt in Bezug auf Warhammer Fantasy. Haha, also ein Kettenschwert bei Warhammer Fantasy. Das wurde von niemand Geringerem geschwungen als Red Hand Kolchis. Also der hat den Vornamen des Heimatplaneten der Wordbearers. Das ist doch mal was, oder?
Das war ein Zufall.
Ja, Kolchis war ja auch in der griechischen Mythologie, glaube ich, so ein Ort. Aber das hat Santa, glaube ich, in der Wordbearers-Folge damals auch erzählt, dass das so ein sehr fruchtbarer Ort war. Es gab den auch in Wirklichkeit, aber dazu an anderer Stelle mehr, was ja auch wieder mit diesen, ich glaube, die grauen Blumen von Kolchis war, das ja auch Stadt der grauen Blumen war es, glaube ich, bei Warhammer 40.000. Genau. Und ja, dieses Chainsword wurde von Red Hand Kolchis geschwungen und der hat das Ganze in den Skulllands gefunden. Und das ist in der Warhammer-Welt in Fernost. Das ist da, wo die Chaos-Zwerge herkommen. Ein bisschen weiter östlich sind dann die Ogre-Königreiche. Und da gibt es so eine Steppe, das sind die Skulllands. Ja, Dennis, du hattest eine Meldung.
Nee, ich wollte nur sagen, fantastisch, Chaos-Zwerge. Finde ich ein bisschen sehr schade, dass es dazu kein Äquivalent bei 40.000 gibt.
Kann man ja so machen, wenn du
geile willst. Geile Typen mit hohen Helmen.
So das als Chaoskultisten in Nicht-Zwerg, fände ich gut. So. Ja, einfach hohe Hüte. ja, da ist auch dieser Tower auf Sarnagrund, das ist, glaube ich, ja die Hauptstadt der Chaos-Zwerge, ne? Genau, und da drüber sind sozusagen die Skulllands und da hat der gute Red Hand Kolchis dieses Kettenschwert gefunden, also das Chainsword. Im Liber Chaotica gibt's von dem Ding sogar eine Zeichnung, also sieht aus wie so ein Dämonenkettenschwert mit Augen und Mündern dran und sowas. Und das Witzige ist, es wird halt aus der Ingame-Sicht von Warhammer Fantasy beschrieben. Und da wird's halt so beschrieben, dass dieses Schwert, wenn es von seinem Träger aktiviert wird, was natürlich auch nur bedeutet, er drückt den Knopf, schreit es unglaubliche Schreie in einer Lautstärke, die kaum zu ertragen ist. Und da ist wahrscheinlich einfach der Kettenmotor für die, ja, für die Völker der Warhammer-Welt gemeint, weil das ist für die ja ein Ton, den sie sonst nicht so oft vernehmen. Also im Prinzip, der Ton einer Kettensäge wird da als Schreien bezeichnet. Da wird auch noch gesagt, dass der Typ, der dieses Liber Chaotica schreibt, also irgend so ein Irrer, der sagt dann halt auch so, ja, er hat so ein Kettenschwert auch schon öfter gesehen bei drei anderen Chaos-Champions des Khorne. Also es ist eine sehr Khorne-spezifische Waffe, weil natürlich so ein Kettenschwert natürlich in der Warhammer Fantasy Welt eine wahnsinnig mächtige Waffe ist. Also bei Warhammer 40k auch eine mächtige Waffe, aber ja schon ziemlich normal. Irgendwie so in Space Marine Kreisen. Und bei Warhammer Fantasy bist du damit halt der King, ne? Und ist sehr Khorne-spezifisch. Und dieser Red Hand Kolchis wurde zum Beispiel berühmt, weil er sich damit durch so eine ganze Schwarzorg-Armee geschnitten hat. Dumm für Red Hand Kolchis andererseits war wieder, dass dieses Schwert anscheinend von einem Dämon besessen ist und genau so einen Blutdurst wie sein Träger verspürt und ihn am Ende auch zugrunde gerichtet hat. Ist natürlich die Frage, hat das Schwert ihn gekillt oder war dieser Bauern-Ritter-Tölpel aus der Chaoswüste auch einfach nur zu blöd, eine motorisierte Waffe zu nutzen und hat sich damit aus Versehen selbst zersägt. Das könnte natürlich auch die Erklärung sein. Der heißt
Red Hand. Ne? Ey, was ist das denn?
Red Hand, Red Hand, No Hand. Ne? Das ist, guck mal, Mama, ohne Hände. Guck mal, Mama, ohne Zähne. So, ne?
No Hand Kolchis.
No Hand Kolchis. Das
Geschrei von Red Hand. Jedes Mal.
Also ich habe ja schon live gesehen, was so eine Kettensäge bei jemandem anrichten kann. Also von daher, ja, vielleicht das nur schlecht gehandelt und dann zack die Bohne. Nicht so cool. Ja, da geht mal schnell so ein Bein flöten.
Du hast dabei gestanden, wo sich jemand ein Bein abgesägt hat?
Ordentlich ins Bein rein und dann Kettensägen, das sind definitiv. Also ich weiß, was sie anrichten und das ist tatsächlich eine eigene Bezeichnung ich sag mal, Wundenkatalog. Es gibt ja Schnitt, Prell, Quetsch und so weiter. Und das ist eine Reißwunde.
Randing. Wollte gerade sagen.
Randing.
Ja, Randing. Ja, ja, genau. Die kannst du definitiv auch nicht irgendwie noch großartig medizinisch noch vernähen oder sonstiges. Nee. Das ist schlecht. Ziemlich Katastrophe.
Ja. Ich finde das auf jeden Fall super spannend, dass die Chaosgötter da so Waffen aus 40k quasi in der Welt verteilen. Ne, also es gibt diese Schnittstellen ja auch, man kennt das von 40k, wenn es so Waffen gibt, die sozusagen die Realität zerschneiden. Und warum nicht, dass man, also man kennt das hier, John Grammaticus hat das ja schön gemacht, als der da mit Ol Persson quasi nach Terra kommen wollte, zur Siege of Terra. Und sich da durch die Dimension geschnitten hat, wo sie dann auch mal im Ersten Weltkrieg waren und so. Und warum nicht? Warum kann man nicht durch so ein Tor vielleicht in die Warhammer Fantasy-Welt kommen? Finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, ist eine richtig coole Nummer.
Also erster Weltkrieg und Ol Persson wieder so, nein, nicht schon wieder. Nein.
Ja, scheiße.
Ich glaube, den Scheiß hätte ich hinter mir.
Ja, aber das ist nicht die einzige Waffe, die die Chaosgötter da mal platziert haben. Denn eine richtig coole Geschichte, das ist so eine Doppelseite im Realm of Chaos 2 Buch. Da geht es nämlich um keinen geringeren als den guten Werner. Ne? Wer kennt ihn nicht? Und der Werner, das war ein Alchemist im Imperium.
Von Flodders.
Und der hat's Ja. Und der hat gesagt, das muss kesseln und hat sich hat normale, stinknormale Metalle in Gold verwandelt. Und das hat er nicht nur mit Alchemie geschafft, sondern mit der Hilfe von Zinsch. Und wurde dann, als das rauskam da in seiner Gemeinde, wurde er verstoßen und dann ist er da raus und dann hat er Unterschlupf bei so Tiermenschen in den Bergen gefunden. Das waren so die ersten Leute in seinem Gefolge dann, mit denen ist er dann da rumgetourt und hat dann sich so gedacht, Mensch, wenn der Zinsch mir schon gezeigt hat, wie ich hier normale Metalle zu Gold machen kann, können wir vielleicht noch viel mehr erreichen. Und dann gibt's ja echt so eine klasse Doppelseite. Man muss dazu immer sagen, dieses Realm of Chaos Buch bezieht sich noch sehr stark auf diese RPG-Variante von Warhammer. Also dass du quasi so miniaturenbasiertes Rollenspiel machst, wie bei Dungeons and Dragons so. Und diese Realm of Chaos Bücher basieren so ein bisschen darauf, dass man sich eine Chaos Warband erstellt, die dann immer weiter aufsteigen. Also das wurde auch noch in White Dwarfs in den späten 90ern zum Teil noch gemacht. Ne? Also einfach die Geschichte, dass du einen Chaos-Champion hast oder jemanden, der Chaos-Champion werden will, eine Warband um sich schart und dann halt so Roleplay, Mortime-mäßig irgendwie so Abenteuer besteht, gegen andere Warbands antritt und immer mehr Geschenke des Chaos bekommt, seine Gefolgschaft verändert sich dementsprechend und so sind diese Realm of Chaos Bücher im Prinzip aufgebaut. Und diese Geschichte um Werner, ist halt so ein Beispiel, wie man es machen könnte, auch mit richtig viel Lore, halt ist dieser Typ voll ausschraffiert, wie der halt aus so einer Verzweiflung heraus dann sich mit diesen Tiermenschen zusammentut und mit denen dann lostourt und es dauert nicht lange, da führt es Werner und seine Freunde in die Chaoswüste und da kämpft er dann zum Beispiel, oder beziehungsweise erst kämpft er gegen den, das ist ein Cockatrice, das ist im Prinzip ist ein Manticore. Ja, ein Schreckhahn, aber wird auch teilweise als Manticore dargestellt in der Mythologie. Aber ja, ist ein Schreckhahn, ist halt ein riesiger mutierter Hahn. Und erst kämpft er gegen den und dann zeigt ihm der Hahn aber, ja, in so einer Höhle, so ein Portal. Da kommt er in so eine Paralleldimension und da fliegen überall Flugscheiben des Zinsch rum, beziehungsweise Screamer sind das ja. Und er bändigt einen davon und das wird dann seine Flugscheibe. Und dann flattert er damit so fröhlich durch die Welt und besiegt dann nachher noch so ein Dämon des Nörgel in so einer Sumpflandschaft nur mit Magie. Das war sozusagen die Aufgabe von Zinsch für ihn. Und dadurch steigt er dann auf und wird immer krasser und dämonischer und findet unter anderem, es wird hier so beschrieben, ein Flamer des Zinsch geht eine Symbiose mit ihm ein und ab dem Moment ist er dann bekannt als Werner Flamefist beziehungsweise Werner Flammenfaust. Aber dann gibt es ein tolles Artwork von dem guten Werner und da hat er einfach mal eine Plasmapistole in der Hand. Also wir haben ja einen Warhammer Fantasy Chaos-Champion, der mit einer Plasmapistole durch die Gegend rennt, beziehungsweise auf seiner Flugscheibe durch die Gegend fliegt. Total super. So, und ja, tatsächlich gibt's in dem Buch sogar Regeln für Werner und seine Gefolgschaft. Und seine Gefolgschaft ändert sich immer. Das ist da auch immer ganz genau beschrieben, in welcher Evolutionsstufe er gerade auf dem Weg zum Dämonenprinzen ist und wie seine Gefolgschaft da aussieht und weshalb seine Gefolgschaft so und so groß ist, wer davon gestorben ist, wer davon mutiert ist. Das ist echt ziemlich, ziemlich cool. Und da stand das Narrativ auf jeden Fall noch besonders spielerisch sehr stark im Vordergrund. Und der gute Flamefist taucht doch immer wieder auf, obwohl sich selbst in diesem Buch schon durch einen Übersetzungsfehler, beziehungsweise war ein bisschen verträumt und hat den Text weitergeschrieben und dann heißt er auf einmal nicht mehr Werner Flamefist, sondern auf einmal heißt er Werner Thunderfist und so haben sie es dann leider auch später in den White Dwarf übernommen und seitdem ist er lore-mäßig halt Thunderfist und da gibt's noch eine gute Überschneidung zu 40k, denn er hat nicht nur eine Plasmapistole, der taucht auch später in dem Buch in der Rubrik Eye of Terror auf, wo es halt um das Auge des Schreckens geht. Und da wird von einer Welt geredet, wo Chaos Champion X, Chaos Champion Y und unter anderem, ja, der gute Werner Flamefist oder Thunderfist herkommt. Und damit meinen sie halt die Warhammer Fantasy Welt. Was so ein bisschen nahelegt, dass die irgendwo im Warp rumflattert.
Ist aber auch wieder so klassisch Chaos, ne? Du bekommst was, aber alles hat seinen Preis. Du bekommst eine Plasmapistole, aber du bekommst den falschen Spitznamen dafür.
So ist es, ja. Ja, aber es ist richtig gut. Dieses Buch, ich kann das wirklich, wer mal in der Warhammer World ist, kauft euch die Reprints davon. Das ist so geil zu lesen, ne? Du hast einfach so viel Lore und alles. Von einer Geschichte stolperst du in die nächste. Da sind einfach so gute Rubriken bei. Und in diesem Lost in the Damned Realm of Chaos ist halt auch die komplette Siege of Terra mit drin, ne? Und das liest sich teilweise echt, als könnte das ein Teil von der modernen Siege of Terra sein. Das ist richtig, richtig gut. Ja, habe ich lange eingeschweißt hier stehen gehabt und habe es jetzt endlich mal für diese Folge endlich mal aufgerissen. Und ja,
fantastisch. Jetzt ist es nicht mehr Mint.
Naja, bei mir bleiben Bücher auch nicht lange Mint, das sage ich dir. Die ersten Kaffee- und Bierspritzer sind schon auf den Seiten.
Direkt aufmachen und einmal so durchdrücken.
Knack. Der muss gebrochen werden. Erst dann lässt er sich lesen. Ja, aber das wäre so mein Part gewesen. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Vor allem dieses Buch lässt mich gar nicht mehr los. Ich blick da ständig rein. Richtig, richtig starke Lektüre. Also ich hole mir auf jeden Fall noch das Rogue Trader Ding und das Realm of Chaos 1, um das hier zu komplementieren.
Das ist aber auch definitiv ja noch die Zeit, wo Warhammer Fantasy und 40k noch irgendwie auch aus offizieller Blickrichtung miteinander verknüpft war, oder?
Ja, ja, das ist ja auch, das geht hier nahtlos über. Hier sind so viele witzige Sachen auch einfach. Hier gibt's einen ganzen, nachdem der Imperator beschrieben wird, bei 40k gibt's ein ganz eigenes Kapitel, was heißt The Star Child, also das Sternenkind. Und da geht's so ein bisschen darum, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass der Imperator ja eigentlich sterben müsste, damit er wiedergeboren wird, aber die Leute ihn aus Irrglauben halt nicht sterben lassen, sondern künstlich am Leben erhalten. Ah. Und seine Essenz versucht aber immer sozusagen wiederzukommen. Und da gibt es immer Menschen mit so göttlichen Kräften und das sind dann die Starchilds. Und, oder nee, das sind die Senseis, so war das. Er ist das Starchild, also wenn er wiedergeboren wird, wäre er der Starchild. Und dann gibt's die Senseis, das sind sozusagen so Leute, in die er reinfährt und die er dann, denen er dann göttliche Kräfte verleiht. Und es gibt Leute, die glauben an diese Starchild-Theorie. Und jetzt haltet euch fest, diese Gruppierung nennt sich die Illuminati.
Ja, geil.
Oh, ja, Wahnsinnslore.
Hier in dem Nightlords-Trilogie kommt ja Starchild drin vor.
Meinst du, das war eine Anspielung? Also wir erfahren ja in den letzten Wochen viel über Aaron Dembski-Bowden dank der Heresy Hammer WhatsApp-Gruppe. Ich kann es mir vorstellen, dass er sowas angedacht hat.
Stell dir mal vor, der Imperator ist zwischendurch einfach mal im Bug eines Nightlords-Kreuzers irgendwie wiedergeboren worden, wird halt einfach da platt getrampelt.
Genau, wird einfach totgetreten. Oh, sorry, Scheiße. Dumm gelaufen.
Das hätte ihr Imperator sein können. Präsentiert von Vallejo. Hast du Bock auf Arbeitssicherheit? Kauf nicht bei Vallejo. Sei gescheit.
So ist es. Und dann wären wir, glaube ich, auch durch so mit unseren Hauptthemen heute, oder?
So weit sind wir durch, ja. Mhm. Wir könnten noch kurz besprechen, was ihr denn so für Projekte für 2025 habt. Ich meine, wenn die Folge rauskommt, sind es noch 11 Tage 2024. Wird Zeit, sich Gedanken drüber zu machen, was man 2025 macht, ne?
Also, da presche ich einfach mal vor, was mein Hobbygeschichte und Gedöns angeht. Ich glaube, 40k wird mich nächstes Jahr irgendwie immer noch nicht so richtig berühren. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei 3 Armeen Horus Heresy. Und wenn ich dann noch irgendwie zwischendurch Zeit finde für irgendwas Nettes, so als Projekt, werde ich mich tatsächlich mal an die Skaven bei der Bemalung herantrauen. Und genauso aber auch die Chaos-Zwerge. Ich habe jetzt beide Armeen, was den Stuff angeht, als Pile of Shame vorhanden. Und vielleicht kann ich den ja mal ein wenig angehen. Das ist
vergiss
so mein
Projekt. Vergiss das Armageddon-Projekt nicht.
Ach ja, okay. Fantasy kann ich gleich wieder canceln. Ja, okay. Naja, da wird, also ich, stimmt, dafür hatte ich ja sogar schon einmal eine Dämonen-Patrouillen-Box mir besorgt. Da hatten wir ja auch ein kleines Projekt vor. Also da werde ich auf jeden Fall schon was machen, keine Frage. Aber das Gute ist, Orks habe ich ja schon. Armageddon-mäßig. Düdüm.
Ja, voll gut. Wir werden dann auf dem Sommerfest bei den Freibeutern wahrscheinlich so ein bisschen warmer First War vor Armageddon ein bisschen so promomäßig zeigen. Also ich muss mal gucken. Wisst ihr, was Steven bei Warhammer Fantasy, der spielt doch Chaoskrieger, ne? Hat er da irgendeinen Gott favorisiert?
Nee, ich glaube, der macht Ungeteiltes.
Vielleicht baue ich ihm mal einen Flamefist. Nee, nicht einen Flamefist, sondern hier den Red Hand Kolchis. Das finde ich cool. So ein Korn Champion mit Kettenschwert.
Ja. Ich wollte ihm auch andrehen, dass er sich für einen Gott entscheidet und dann irgendwie geil Umbauten macht, aber wollte er nicht.
Ja, vielleicht mache ich das noch, bis die Folge rauskommt. So ein Chaos-Champion mit Kettenschwert ist auch cool. Aber fürs nächste Jahr, ja, ich bin auf jeden Fall mit Nightlords immer noch dabei, jeden Monat dieses Monatsziel zu erfüllen. Und dann werde ich mir auf jeden Fall, sobald die Meisterschule durch ist und die Kohle wieder fließt, mir Angron für 40k holen. Und das wird, glaube ich, mein großes Ding fürs erste Halbjahr, bis zum Sommerfest Angron zu bemalen.
Schön.
Sehr schön.
Cool.
Wie sieht's bei dir aus, Grabowski?
Ja, auch nach wie vor wird sich auf jeden Fall die Horus Heresy bei mir durchziehen in 2025, wie Andy gerade schon erwähnt hatte, mit den Monatszielen. Dann kommen noch World Eaters dazu für unser Armageddon-Projekt, die ich da in Arbeit habe. Und also wo ich schon ein paar gebaut habe tatsächlich, letztens mal. Und ansonsten mein hehres Ziel, meine Bretonenarmee komplett fertig zu haben, komplett bemalt und dass die halt steht. Yeah. Während 2025. Also das ist so das große Ding. Und unter Umständen das eine oder andere Killteam mir fertig basteln. Nochmal, also neue Killteams für Butter Killteam für die neue Version, die nächste Version. Das Update quasi. Und vielleicht auch 40k Killteams. Weil da gibt es so ein, zwei, drei Orden, die ich einfach mal bemalen möchte halt. Und ja, mal sehen. Das ist so das für nächstes Jahr.
Dennis?
Ja, meine Heresy-Armee weiter ausbauen, habe ich richtig Bock drauf. Vielleicht noch was Zweites, weil irgendwie, ich finde immer, wenn ich schon eine Rebellenarmee habe, dann brauche ich auch was Loyales dazu. Weiß aber noch nicht genau was, aber ja, entweder wahrscheinlich irgendwie was Iron Hands-mäßiges da weiter ausbauen oder vielleicht fange ich was Neues an, zum Beispiel White Scars, fände ich geil. Ansonsten einfach gucken, was kommt. Ne? Ich werd Killteams für unser Armageddon-Projekt bauen, meine Dingens hier, meine Sons of Medusa weiter ausbauen und nächstes Jahr ist ja auch wieder Golden Demon. Und ich habe Blut geleckt und will wieder hin.
Cool. Nice. Und Jeremy Paul, bei euch mehr so Fantasy oder 40k oder 30k?
Ach Digga, ich habe immer 1000 Ideen und Projekte. Da lege ich mich jetzt ungern auf was fest. Also hier steht noch einiges in der Startbahn. Also Herr der Ringe, Star Wars, Fantasy, weiß der Geier. Aber ich mag das auch, an 1000 Sachen gleichzeitig zu arbeiten. Aber generell würde ich ein bisschen mehr Gelände gerne mal bauen nächstes Jahr. So, das ist so ein Vorhaben.
Ja, nice. Jeremy.
Zu viel. Meine Skaven will ich auf jeden Fall ansatzweise fertig kriegen. Zumindest alles, was ich bis jetzt schon habe. Bei 30k will ich auf jeden Fall dieses Monatsziel ansatzweise schaffen. Das funktioniert aber auch eigentlich einigermaßen. Das Gute ist halt auch, ab März habe ich auf jeden Fall einen Jobwechsel. Dann habe ich auf jeden Fall auch wieder mehr Zeit. Meine Death Corps wollte ich auf jeden Fall noch weitermachen. Da muss ich auch noch ein bisschen reparieren, weil meine Katze ja mal einiges davon kaputt gemacht hat, indem sie ein Regal umgeschubst hat.
Oh nein. Autsch.
Ja, da habe ich jetzt schon viel repariert. Das hat auch alles gut funktioniert. Aber ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Death Rider Kommissar festgestellt, dass da die Hand mit dem Fernglas fehlt. Und die finde ich auch nicht wieder. Und da muss ich mir sowas mal wieder ausdrucken und das dann nochmal neu machen. Und dann gucke ich mal, ob ich dann für Armageddon einfach Death Corps nehme und da weitermache. Oder ob ich da... Also ich will auf jeden Fall noch so ein kleines Stahllegion-Projekt machen, aber ich weiß nicht, ob ich das so weit ausbaue, dass da tatsächlich eine Armee draus wird. Also im Endeffekt im Großen und Ganzen Skaven, Death Corps, 30k und bestimmt, wenn die neue Bud-Up-Version rauskommt, wird eh alles über den Haufen geworfen und man fängt wieder an, ein Team zu bauen.
Könnte passieren.
Ja. Das ist der Weg.
So,
ja.
Kommen wir zur Playlist. Was habt ihr denn für wunderschöne Songs rausgesucht?
Da grinst der Andy.
Ja, dann mach mal.
Ja, ich hätte gerne für den zweischweifigen Komet von Apache 207 und Udo Lindenberg Komet, bitte.
Die Kinder lieben's.
Ja, ich find's auch geil.
Sehr schön, mach ich mal direkt weiter. Ich nehme von Dark Throne I Am the Grave of the 80s, weil wir ja so viel alten Scheiß halt heute hier dabei hatten.
Cool.
Dennis.
Dann, ach man, ich hab mich die ganze Zeit. Ich hätte gern Chicken Attack von The Gregory Brothers und Takeo Ishii.
Paul, was möchtest du hören?
Ich nehme A Fine Day to Die von Bathory.
Sehr gut. Ich nehme von Jasper Kütt den Warhammer Vermintide 2 Release Trailer Bonus Track, weil der einfach ein richtiger Banger ist und weil ich gehört habe, dass Leute unsere Playlist hören, während sie spielen und deswegen darf ich keine andere Musik mehr nehmen, außer sowas. Nico.
Um das Ganze zu torpedieren, beziehungsweise zum Abschluss zu bringen, von Schleimkeim Ende.
Sehr gut.
Geil.
Habt ihr schon Helldiver Soundtrack mit drauf?
Nee.
Dann hätte ich nämlich gern noch das Drop-Pod-Lied von Helldivers. Das ist einfach zu geil.
Das ist sehr gut.
Immer Gänsehaut.
Eine richtige Fantasy-Playlist.
Helldivers.
Ja, dein Rap-Kram wird da eh rausselektiert.
Grabowski, bring uns raus.
Ich soll uns rausbringen? Okay, Mensch, richtig gut. Es war richtig, richtig schön, dass wir es alle geschafft haben oder fast alle geschafft haben, heute hier dabei zu sein aus beiden Podcast-Teams Bin und dem Herold. Sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ähnlich viel Spaß. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, weil wir seit sehr langer Zeit, wir haben es mal irgendwann gemacht, aber dann ganz, ganz lange gar nicht, dass wir hier quasi mit Videoschaltungen diese Aufnahme machen. Und André, ich weiß nicht, ob das an deinem Winkel liegt oder, keine Ahnung, dein Setting da, aber du hast auf jeden Fall heute auf meinem Telefon hier ein absolutes Dr. Best-Grinsen. Das sieht schon fast zu künstlich aus. Nee, mit Zähne.
Ah, ist, weil es direkt angestrahlt wird, ja.
Wie so ein weißer Streifen sieht das aus.
Ja.
Als hätte einen durchgehenden Zahn.
Ah, meine Augen.
Die sind gebleached mit der Werbekohle von Eistee, die jetzt immer vorher läuft. Dreimal.
Die Zähne oder die Augen?
Ah, dreimal. Alles. Alles.
Die Seele.
Das Oberstübchen auch, weil es halt geil ist.
Seelenbleaching.
Hat so die Werbung, das bleacht auch das Oberstübchen, das ist so.
Haben wir noch ein Werbedingens?
Eigenwerbung, folgt uns auf Instagram, Altdorfer Herold, beim Imperator nichts Neues. Habt frohes Weihnachten, schönes Julfest, kommt gut ins neue Jahr.
Wir hören uns.
Habt Spaß, yo.
Tschüss.
Ihr habt euch gut.
Wir sehen uns dann am 30. zu World Eaters. Tschüss.
Vergesst nicht zu spenden.
Macht's gut.
Tschö.
Oh.